Planeten Zukunft.
Die Meldungen im Einzelnen. Im Konflikt zwischen Israel und der Hamas wollen sich Deutschland und Frankreich gemeinsam für eine friedliche Lösung einsetzen. Der Schlüssel für eine Waffenruhe seien Garantien für die Sicherheit Israels, sagte Bundeskanzlerin Merkel nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Sarkozy in Paris. Dazu müsse in erster Linie der Waffenschmuggel an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten beendet werden, forderte Frau Merkel. Die ägyptische Regierung konnte bei Gesprächen mit Gesandten Israels keine Fortschritte im Bemühen um eine dauerhafte Waffenruhe erzielen. Die Vereinten Nationen stoppten alle Lieferungen in den Gazastreifen, nachdem israelische Soldaten einen Konvoi des Hilfswerks UNRWA beschossen hatte. Nach UNO-Angaben ereignete sich der Vorfall während einer erneuten dreistündigen Feuerpause. Diese wurde nach Informationen der israelischen Armee auch von der Hamas nicht konsequent eingehalten. Am Vormittag hatte die israelische Armee ihre Offensive im Gazastreifen fortgesetzt. Sie flog nach eigenen Angaben 60 Einsätze, bei denen der palästinensischen Gesundheitsbehörde zufolge 11 Menschen ums Leben kamen. Auch ein israelischer Soldat wurde getötet. Kämpfer der radikal-islamischen Hamas feuerten erneut Raketen auf Städte im Süden Israels. Von Norden her wurde das Land erstmals seit 2006 wieder vom Libanon aus beschossen. Der russische Energiekonzern Gazprom hat eine Wiederaufnahme der Gaslieferungen nach Europa in Aussicht gestellt. Sobald EU-Beobachter die Pipeline in der Ukraine überwachten, könnte das Gas wieder fließen, erklärte Gazprom-Chef Miller nach Gesprächen mit EU-Kommissionspräsident Barroso und Mitgliedern der Behörde in Brüssel. Zugleich kündigte Miller weitere Verhandlungen mit der ukrainischen Gesellschaft Naftogaz an. Deren Chef Dubina sicherte die Durchleitung des russischen Gases nach Europa zu. Nach Angaben der EU-Kommission kann es 2 bis 3 Tage dauern, bis die Beobachter in der Ukraine eintreffen. Sie sollen überprüfen, ob dort für Westeuropa bestimmtes Gas illegal abgezweigt wird. Durch den russischen Lieferstopp kommt es in mehreren südosteuropäischen Staaten zu Versorgungsengpässen. Die tschechische EU-Ratspräsidentschaft kündigte unterdessen ein Gipfeltreffen zum Thema Energie an. Dies soll Mitte des Jahres in Prag stattfinden. Die CSU hat sich klar für eine Koalition mit der FDP nach der Bundestagswahl ausgesprochen. Seine Partei sei von einer bürgerlichen Mehrheit überzeugt, sagte der Vorsitzende der Christsozialen Seehofer auf der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Wildbad Kreuth. Eine große Koalition dürfe keine langfristige Lösung sein. Auch die CDU will sich nach Angaben eines Sprechers auf ein Bündnis mit den Liberalen festlegen. Das werde die Parteiführung auf dem Treffen am Freitag in Erfurt bekräftigen. FDP-Generalsekretär Niebel begrüßte die Ankündigungen. Allerdings werde seine Partei erst im Sommer eine eigene Koalitionsaussage treffen, betonte Niebel in Berlin. Die Grünen schlossen ein Bündnis mit der Linkspartei aus. Die Linke könnte unter anderem wegen ihrer antieuropäischen Haltung kein Partner sein, erklärte Grünen-Chef Özdemir nach einer Vorstandssitzung in Wiesbaden. Die Commerzbank bekommt weitere 10 Milliarden Euro aus dem staatlichen Rettungsfonds und wird teilverstaatlicht. Der Staat halte künftig 25% plus eine Aktie an der Commerzbank, teilte das zweitgrößte deutsche Geldinstitut in Frankfurt am Main mit. Die Bank braucht die zusätzlichen Mittel offenbar zur Absicherung der mit der bevorstehenden Übernahme der Dresdner Bank verbundenen Risiken. Die rund 5 Milliarden Euro teure Transaktion soll bis zum Monatsende abgeschlossen sein. Die Commerzbank ist bislang die einzige Bank, die Eigenkapital vom SOFIN erhalten hat. 2008 hatte der staatliche Sonderfonds ihr über eine stille Anlage bereits 8,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Bundesfinanzminister Steinbrück lehnt der Rheinischen Post zufolge den von der CDU-Spitze geplanten sogenannten Deutschlandfonds für gefährdete Konzerne ab. Ein solches Modell werde es nicht geben, sagte der SPD-Politiker nach Angaben der Zeitung bei einer Vorstandsklausur seiner Partei in Berlin. Weiter hieß es, Steinbrück setze sich stattdessen für einen erweiterten Bürgschaftsrahmen unter Federführung der Kreditanstalt für Wiederaufbau ein. Die CDU will den Deutschlandfonds bei ihrer Klausurtagung in Erfurt Ende dieser Woche beschließen. Dieser geht auf einen Vorschlag des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Rüttgers zurück, ein neues 100 Milliarden Euro Programm für große und mittelständische Betriebe aufzulegen. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat im November für einen Einbruch bei den deutschen Exporten gesorgt. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden Waren im Wert von 77,1 Milliarden Euro ausgeführt. Das sind fast 12% weniger als im November vergangenen Jahres. Allerdings überstieg der Export immer noch die Einfuhren in Höhe von 67,4 Milliarden Euro. Bei BMW läuft die Produktion nach einer verlängerten Weihnachtspause wieder vollständig an. Das Unternehmen habe massiv Lagerbestände abgebaut, teilte ein Sprecher des Autobauers in München mit. Kurzarbeit sei derzeit kein Thema. Bei Daimler sank der Absatz der Kernmarke Mercedes-Benz infolge der Rezession um 5,4%. Lediglich im Kleinwagengeschäft habe der Konzern 2008 zugelegt, hieß es in Stuttgart. Thüringens Ministerpräsident Althaus wird nach seinem Skiunfall in Österreich demnächst in ein Krankenhaus nach Deutschland verlegt. Einen genauen Zeitpunkt nannten die behandelnden Ärzte der Klinik Schwarzenbach nicht. Es hieß lediglich, die Vorbereitungen für den Transport des 50-Jährigen nach Jena seien eingeleitet worden. Althaus war am Neujahrstag auf der Skipiste mit einer 41-jährigen Frau zusammengeprallt. Diese erlag ihren Verletzungen. Der Regierungschef aus Thüringen erlitt ein schweres Schädel-Hirntrauma. Die britische Notenbank hat am Donnerstag den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 1,5% gesenkt. Dies ist der niedrigste Stand in der 315-jährigen Geschichte der Bank of England. Im vergangenen September hatte der Zinssatz noch bei 5% gelegen. Auch das Pfund hat gegenüber dem Euro stark an Wert verloren. In China ist der Bürgerrechtler Wang zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Hangzhou habe ihm Untergrabung der Staatsgewalt vorgeworfen, teilte eine in der Volksrepublik ansässige Menschenrechtsorganisation mit. Unter anderem soll der 65-Jährige die verbotene Demokratische Partei Chinas mitentwickelt haben. Wang war Ende Juni vergangenen Jahres festgenommen worden. Wegen seines Einsatzes für die Demokratiebewegung saß er bereits wiederholt im Gefängnis. Und hier noch einmal die Übersicht. Die Vereinten
Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Ja, hallo liebe Zuhörer, hier ist Radio Tux et Horaz, Ausgabe 49. Mein Name ist Andi und ich bin hier im Studio mit dem Ingo und dem Jens.
Hallo.
Hi, hi.
So, ja, das ist die erste Ausgabe 2009, wie gesagt Ausgabe 49 und wir hoffen, ihr habt das Jahr gut zu Ende gebracht und wir freuen jetzt uns mit euch diese Sendung hier zu machen, ja.
Andi, was erwartet uns?
Ja, genau, was erwartet uns denn? Also, wir werden, wie immer, ein paar spannende Themen besprechen. Vom Ingo werden wir hören, du warst auf der 25C3.
Auf dem
25C3, na gut. Da werden wir natürlich nachher noch ein paar heiße News vom Ingo bekommen. Dann freue ich mich ganz arg auf hier diesen Punkt, Andy Goes Linux. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass ich mit Vista nicht ganz so zufrieden bin und da werden wir mal gucken, was denn da das Linux so bieten würde für so einen Laien wie mich. Dann, Jens, du wirst noch auf die Macworld 2009 eingehen.
Genau, ziemlich unspektakulär dieses Jahr, aber ein bisschen berichten drüber.
Okay. Und dann werden wir noch so generell mal über so interessante Veranstaltungen 2009 sprechen. Ganz wichtig natürlich jetzt auch hier so der Release OpenSUSE 11.1. Da werden wir vom Ingo natürlich erste Erfahrungsberichte hören und noch ganz toll ein Interview gerade zu diesem Thema. Da gibt's dann später mehr dazu. Ja, jetzt erstmal ganz kurz zu Silvester. Ich war ja krank dieses Jahr, letztes Jahr. Hab mich irgendwie so hingeschleppt, aber war eher so ein Reinfall dann für mich. Wie war's bei euch so?
Ja, relativ locker. Also nichts Besonderes. War halt mal wieder ein Silvester. War auf einer kleinen Feier, so 6-7 Leute. Und dann haben wir halt geknallt irgendwann. Und um 2 war ich ja schon wieder im Bett. Also es war jetzt nichts so Spannendes. Ich bin ja vorher ständig durch die Republik gereist. Ich war ja am 24. Dezember in Berlin, am 25. Dezember in Stuttgart, am 27. Dezember in Berlin und am 31. Dezember schon wieder in Stuttgart.
Hast cool. du was vergessen in Berlin?
nee, ich fahre einfach gerne Zug.
Die Freundin. Weißt du? So, scheiße, ich habe nur den Laptop eingepackt.
An so. Der Raststätte vergessen.
Ja. So nach dem Motto, ja.
Ja, bei mir war es jetzt auch klassischerweise einfach mit ein paar Freunden und Raclette und so. Ziemlich vollgeschlagen, den Bauch. Habe allerdings ein bisschen länger durchgehalten wie der Ingo. Aber auch nicht ewig.
Du bist auch nicht vorher die ganze Zeit durch die Republik gereist.
Stimmt. Von Stuttgart West nach Stuttgart Mitte und dann wieder nach Stuttgart West.
Ja, so. Ja, das war halt der 25C3 war halt und da kriegt man nicht wirklich viel Schlaf und von daher war ich dementsprechend auch schon vorher ein bisschen müde.
Hm. Ja, ich habe gehört, ganz schwierig Zitter. Da irgendwie, habe ich so nebenbei einen Bericht aufgeschnappt, dass irgendwie so das maßlos überrannt worden sei und es ganz schwierig gewesen sei, da irgendwie überhaupt noch an Karten zu kommen. Oder also, wie hast du das geschafft?
Ja, also normal reise ich nicht so viel durch die Republik und da meine Eltern ja in der Nähe von Berlin sind, war das immer eigentlich kein Thema. Aber dieses Jahr war ich auch. Huch.
Was ist das?
Mein Akku ist bald zu Ende.
Aha. Bräuchtest du denn das neue? Ist okay, komm später drauf zu sprechen.
Ich hätte einfach die zweiten mitbringen sollen, reinstecken sollen. Ich glaube, ich muss nachher mal kurz rüber und Strom holen. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ja, nee, ich bin am 27. halt nach Berlin und war um 18 Uhr, glaube ich, da, habe meine Karte geholt und um 19 Uhr irgendwas hieß es dann, alle Tickets waren ausverkauft. Also da war ich echt. Puh.
Aber du hast doch eh einen Presseausweis, setz doch da mit rein.
Ja, nee.
Nicht?
Ja, nee, haben sie dieses Jahr nicht gemacht. Also
die haben wahrscheinlich alle Presseausweise mit
da. Ja, jeder musste kaufen und deswegen habe ich auch brav bezahlt, also 80 Euro. Schon nicht ohne, wenn man da alle Tage da sein will, aber es ist halt ein geiles Programm, es sind immer super coole Vorträge. Und ja, Leute treffen, quatschen, ein bisschen arbeiten und so. Von daher ist es schon.
Haben wir schon erwähnt, wie das ausgeschrieben heißt jetzt eigentlich? 25C3.
Ja, der 25 Chaos Communication Congress.
Genau. Und den veranstaltet?
Der Chaos Computer Club.
Ja. Genau.
Jedes Jahr. Zwischen den Jahren oder auch gesagt zwischen Weihnachten und Neujahr, also meistens 27. bis 30. geht der immer. Und ja, hochkarätiges Programm und das Programm kann man sich auch jetzt noch im Nachhinein angucken. Also wer nicht da war, die ganzen Vorträge sind aufgenommen worden und ich denke mal fast alles ist auch schon online. Kann man unter events.ccc.de, kann man mal auf die Kongressseiten gehen und da unter Streams oder Recordings oder so mal suchen. Da kann man die ganzen Streams, ganzen Aufzeichnungen sich runterladen und sich angucken. Es waren halt wieder so ein paar Klassiker dabei, wie Def Nord Jahresrückblick und Security Nightmares und sowas, die Sachen, die halt immer wahnsinnig voll sind, aber die auch immer jedes Mal gut sind und immer wieder zum Lachen. Und ja, sind wieder ein paar tolle Security-Sachen aufgetaucht, Hacks und so. Also das war schon, sollte man sich mal angucken. Also von Festplattenverschlüsselung beziehungsweise Cold Boot Attacks, also wenn man RAM einfriert und den dann noch ausliest, da kann man halt auch so die Festplattenverschlüsselung noch umgehen, weil ziemlich viel einfach im RAM gespeichert wird und der RAM nicht sofort, nachdem der Computer ausgeschaltet ist, die Sachen vergisst, sondern es dauert schon nochmal 30 Sekunden und wenn man einfriert, sogar noch ein bisschen länger. Also, ja. und so eine Techniken benutzt mittlerweile dann wohl auch das BKA und ja, die Amerikaner war wahrscheinlich sowieso, wenn sie dann mal irgendwo zu Hause vor der Tür stehen und sowas machen, da muss man immer ein bisschen drauf gefasst sein. Also gerade ich verschlüssel ja auch meine komplette Festplatte, aber da denke ich auch immer, oh Gott, macht das überhaupt noch Sinn? Ja, da ist zurzeit noch nichts gefunden. Also man könnte natürlich anfangen, jetzt den RAM zu verschlüsseln, geht aber bei den meisten noch nicht.
Ja, okay, aber
dann müssen wir jetzt mal dran arbeiten.
Okay, aber es dreht sich da eigentlich dann, jetzt wenn ich es richtig verstanden habe, um 30 Sekunden oder also 30 Sekunden lang hätte so ein potenzieller Datendieb, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit, da an den Schlüssel zu kommen und aber das heißt, er müsste ja dann quasi wirklich vor Ort sein.
Aber wie gesagt,
du musst halt ein bisschen mit den Quatschen an der Tür.
Und in der Zeit, wenn ich noch einen Stecker rausgezogen haben vorher. Aber oder sobald die Tür aufgeht, boom, geht erstmal dein Rechner raus und dann musst du ja nur noch 30 Sekunden warten. Ja, aber trotzdem, es ist schon ein bisschen heikel. Wolltest du heute die Sendung moderieren? Oder?
Ich wollte nur mal Hallo sagen, eigentlich. Bitte.
Wir können ja gemeinsam gucken.
Das schaffen wir eigentlich gemeinsam, glaube ich.
Das alles zu 25 C3?
Ja, ich meine, ich könnte da jetzt natürlich noch mehrere Stunden drüber
erzählen. Du könntest mal noch einen Punkt, wir hatten jetzt einen Punkt war ja. Also mit Festplatten und vielleicht noch ein anderer wichtiger Punkt, der dir auch eingeleuchtet hat oder der jetzt irgendwie neu aufkam dieses Jahr.
Neu aufkam, also eine große Sache war natürlich auch der DNS, das DNS-Problem. Ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat, da hat Dan Kaminski einen Vortrag gehalten, wie so die Chronologie der ganzen Geschichte war und was man da jetzt gemacht hat, das kann man sich vielleicht auch nochmal angucken. Also das ist ja auch das DNS, wenn es verwundbar ist, da sind ja eigentlich alle Sachen betroffen. Also gerade hat er das halt an einem Beispiel E-Mail festgemacht, wenn das DNS-System ausfällt, kann man ja, oder wenn man das beeinflussen kann, kann man sich ja jede E-Mail sozusagen umleiten lassen. Und ihr kennt bestimmt alle Passwort-Vergessen-Funktionen bei diversen Diensten. Ja. Und wenn dann jemand den DNS so umleitet, dass die E-Mail-Adresse halt woanders landet, dann kann man sich vorstellen, ja, eigentlich jeder Service, jeder Dienst basiert darauf, dass DNS funktioniert. Und wenn es dann halt mal nicht funktioniert oder angreifbar ist, dann haben wir eine große Sauerei und demzufolge ist es schon gefährlich. Und so ein paar Sachen hat er erzählt, also das andere Vortrag, den ich empfehlen würde, sich anzugucken. Aber wie gesagt, ansonsten
Kann man die noch irgendwo angucken?
Ja, habe ich vorhin schon gesagt, events.ccc.de, da einfach mal auf den Kongress, auf den 25C3 gehen und das ist dann ein Wiki, unter dem Wiki einfach mal nach Recordings oder nach Streams suchen. Und da findet man zigtausend Mirrors oder auf BitTorrent, also verlinkte Torrents, da kann man sich die Sachen entweder alle runterladen oder halt nur die man interessant fand. Also es gab zum Beispiel auch Neusprech, also wie halt sich die Sprache jetzt von den Politikern ändert, was die so sagen von Gefährdern und von was die alles reden und wie man damit auch manipuliert, das ist zum Beispiel auch was sehr Interessantes. Muss man echt mal durchgehen. Da ist garantiert für jeden was dabei. Ob derjenige jetzt voll der Hacker ist oder eher gesellschaftspolitisch, also da waren wieder sehr, sehr interessante Themen und ich fand es schade, dass der immer so kurz ist. Der könnte echt noch ein paar Wochen länger gehen. Aber vielleicht hätte man dann auch gar keinen Schlaf mehr und so. Das ist auch blöd.
Okay. Dann,
ja, da pass auf, da würde ich jetzt gleich mal sagen, wir rufen jetzt Martin an und reden über OpenSUSE 11.0, 11.1,
ja.
Sind wir ja schon. Ich weiß nicht, hast du dir noch ein paar Fragen überlegt?
Ja, nee,
oder was machen wir jetzt?
Ich würde erstmal, dass der Andi kurz mal so vorstellt, was er denn machen will mit seinem Linux und als ein normaler User einfach mal so ein paar Kriterien nennt, damit auch die Zuhörer, die andere Distributionen haben, vielleicht die ein oder andere dann auch noch vorstellen wollen und auch wissen, auf was es da so drauf ankommt oder was es da dem Andi so drauf ankommt. Und ich würde jetzt kurz das Thema einläuten. Andi goes Linux!
Ja, danke Jens.
brauchen nächstes Mal tatsächlich einen richtigen, wir brauchen nächstes Mal tatsächlich ein richtiges Jingle, bitte.
Genau. Ja. Und da soll irgendwer einer eins bauen und schicken und dann benutzen wir das für das Special Andy Goes Linux und machen da eine kleine Kolumne draus. Mhm.
Ja, klar. Da freue ich mich auch echt drauf, dass ich hier so unterstützt werde, so von ja wirklichen Experten. Für mich ist ja eigentlich so, ich komme aus der Windows-Welt, eigentlich noch aus der MS-DOS-Welt, aber jetzt eben bin ich mit Windows Vista echt an einen Punkt gekommen, wo ich einfach nicht mehr zufrieden bin. Ich bin zwar eigentlich ein relativ anspruchsloser User, würde ich mal sagen. Ich will einfach nur, dass das System irgendwie läuft, aber das ist halt, da habe ich jetzt schon hier und da ein paar dumme Geschichten mit Vista gehabt. Erst jetzt gerade wieder hat es irgendwie mit dem Update nicht geklappt und dann musste man es irgendwie wieder so reparieren und lauter so ein Stress einfach. Auf jeden Fall bin ich dem Thema Linux da ganz offen gegenüber und aber hab da so ein kleines Problem natürlich, wie vielleicht viele andere Interessierte, so die aus der Windows-Welt kommen. Und zwar, wir kennen ja eigentlich nur so, es gibt halt immer so ein Windows, das gerade draußen ist. Also so jetzt für den User, sage ich mal, es war XP, jetzt ist es halt Vista. Und bei Linux ist es ja irgendwie ganz anders, habe ich mir jetzt so sagen lassen.
Er hat zigtausend Ingo hat vorhin eine halbe Stunde ja irgendwelche Namen vorgelesen.
Ja, genau.
Was alles verschiedene Distributionen waren.
Wir haben also was ist dir jetzt direkt wichtig? Also worauf
haben ja genau. Ich habe mir jetzt einfach mal so ein paar Notizen so runtergeschrieben. Erstmal für was ist eigentlich, auf was ich Wert lege im Betriebssystem und auch was ich natürlich damit machen möchte, was ich so einfach für ein, was ich denn für ein User bin und ja wie gesagt. Ich glaube, ich bin da so relativ durchschnittlich.
Ist doch wirklich klasse. Leg doch mal los.
Also ich habe jetzt mal als erstes habe ich aufgeschrieben, was für mich ganz wichtig ist, dass das System einfach schnell läuft. Soll einfach funktionieren. Gutes Design ist mir auch wichtig. Also es sollte irgendwie schon auch schick aussehen, irgendwie gefallen, klar. Dann die intuitive, so eine relativ einfache Bedienung. Jens hat es ganz treffend mal gesagt, klicken und gucken. ja, so ungefähr stelle ich mir das vor. Also so mit Konsole und so. Ich glaube, da bin ich nicht der Typ für. Ja. Obwohl ich mit MS-DOS eigentlich ganz gern gearbeitet habe.
Das war noch andere Zeit.
Ja. Ja, also klicken und gucken, das trifft es eigentlich wirklich so. Trotzdem habe ich dann, sage ich so, wäre ich schon gern, also ich möchte dann auch wirklich da was regeln können. Nicht einfach so klicken, soll es jetzt blau oder gelb sein, der Hintergrund, sondern ich möchte wirklich auch
einstellen,
irgendwie der Herr da irgendwie im Haus sein und auch mal sagen, also okay, soweit sind die Rechte vielleicht für das und das Programm und nicht weiter. Dann, ich weiß nicht, ob das ein Problem unter Linux ist, dass einfach Programme, wenn ich die installiere, dann sollen die auch irgendwie relativ einfach laufen, fände ich ganz toll. Also ohne, dass ich da jetzt mich durch 100.000 Foren durchlesen muss und irgendwelche Konstrukte mir da basteln, bis ich dann mal Skype zum Laufen kriege oder so. Das wäre ganz toll, ja. Ja, und auf der anderen Seite natürlich jetzt für mich ganz wichtig, was mache ich denn mit meinem Computer? Und da steht bei mir ganz oben einfach jetzt auch so für mich studienbedingt, so dass ich mit einer Office-Anwendung da viel zu tun habe. Also Word und Excel, Access, so das sind die Themen, die bei mir ganz wichtig sind. Dann mein riesengroßes Hobby ist das Musikhören. Also ja, wäre toll. Bildverwaltung. Mit Chimp arbeiten, dann natürlich das Internet mit Skype und sowas. Spielen tue ich ganz gern.
Da wird es dann schwierig.
Also
zumindest die Spiele, die du spielst.
Ja, aber da, also wäre da
Da kann man sich ja die Hintertür einer Partition vielleicht auch noch offen halten.
Ja, theoretisch.
Gerade für die kommerziellen Spiele, die werden halt leider selten noch auf Linux portiert irgendwie.
Ja, noch zwei, eigentlich noch eine Sache, ist so mit Audioaufnahmen arbeite ich auch ganz gern so. Also ich spiele ein bisschen Klavier und so und dann nehme ich auch gern mal irgendwas auf und so, wenn es da irgendwie
Möglichkeiten
gibt. Wenn es da Möglichkeiten gibt, so.
Okay.
So, das ist eigentlich alles, ja.
Pass auf, dann spielen wir doch jetzt mal Musik. Wir reden dann mit Martin über OpenSUSE 11.1. Ich hoffe, ich krieg's heute nochmal irgendwann hin, dass ich nicht mehr 11.0 sage. 11.1. Und dann, ich habe es mir auch vor 2 Tagen oder so draufgespielt und habe es jetzt mal einen Tag lang benutzt und kann dann vielleicht auch schon sagen, was mich jetzt so gestört hat oder was ich toll finde oder wie auch immer. Aber fangen wir erstmal an mit dem Interview und vorher noch kurz Musik. Und zwar habe ich Ludo mit Das Boot. Das ist ein Hörerwunsch. Ich hoffe mal, ich habe jetzt tatsächlich das richtige Lied rausgegriffen. Also ihr könnt ja auch mir oder uns eine E-Mail schreiben und dann ja oder in die Dropbox, in die Soundcloud das Zeug reinhängen und dann
das spielen wir hier die tatsächlich der richtige Weg.
Auch die Musik. Und das ist jetzt, wie gesagt, Ludo, Das Boot. Und wenn ich jetzt noch den richtigen Schalter finde, sage ich euch noch viel Spaß damit.
Ist voll, aber neben mir ist noch ein Platz frei, so wie hier im ganzen Stadt, sag mir doch, wo die hin soll. Die sind doch hier, um vor ihrem Grab zu fliehen, aber stimmt nicht, um dich abzuziehen. Das Boot ist nicht voll, no way. Neben mir ist noch ein Platz frei, so wie hier im ganzen Stadt, und das ist die der Tod, das ist die der Tod sein soll, Mann. Das kannst du doch nicht ernst meinen, das kann doch nicht dein Ernst sein. Denkt immer nach, keiner flieht von zu Hause freiwillig. Da muss schon was passieren, dass man sagt, hier bleib ich nicht. Die Mächtigen wollen mich töten, sie vertreiben mich. So manch hat keine Wahl, ich glaub, das peinst du nicht. Wenn du sagst, ich bin nicht schuld, ich weiß, das meine ich auch nicht. Aber du wirst zum Täter, wenn du sagst, wir teilen nicht. Mann, wir haben noch genug, Mann, das ist meine Sicht. Also cancel den Rundflug, es ist deine Pflicht. Jeder normale Mensch hat andere Leben zu retten. Überleg dir mal, wer drauf ist, wenn sie dich gefoltert hätten. Du würdest alles geben, fallte man nicht aus deinen Ketten. Und du würdest dich alle leben, ja, ich würde grad drauf wetten. Aber du kannst ja drauf scheißen, denn du schläfst in Fehler wetten. Und du fährst einen neuen Mercedes, dann du noch einen ganz fetten. Und wenn irgendwo jemand Hunger scheißt, auch du lässt es dir schmecken. Um Sofa vor der Glotze, willst dich gar nicht zu setzen. Du sagst, das Boot ist voll. Aber neben mir ist noch ein Platz frei, so wie hier im ganzen Stadt. Sag mir doch, wo die hin soll. Die sind doch hier, um vor ihrem Grab zu fliehen. Doch schimpf dich um dich abzuziehen. Das Boot ist nicht voll, no way. Neben mir ist noch ein Platz frei, so wie hier im ganzen Stadt. Und das ist die der Tod, das ist die der Tod holen soll, Mann. Das kann dann nicht dein Ernst sein, das kann dann nicht ernst sein. Haben wir nicht den Anspruch, moralisch korrekt zu sein? Wie können wir es dann dulden, so blutbefleckt zu sein? Wie wir die Leute behandeln, müssen die denken, der Letzte direkt zu sein. Eingelochte Kriminelle, mit Angst bald wieder weg zu sein. Es könnte kaum ungerechter sein, der Unterkunft kommt schlechter sein. Die Menschen kommt versteckter sein und alles zu einem Zweck allein. Sie abzuschieben. Ich gemein, möchte keiner von den Verbrechern sein. Trägt das kein Hass in dir, zumindest trägt das mein. Ich hasse es, wenn wir uns über andere Leute stellen und willkürliche Urteile über deren Leben fällen. Von denen sich unsere Staaten und Kampf gegen Terroristen. Was soll man da erwarten, wenn so tiefe von der Welt? Wir brauchen einen Abschiebestopp. Und zwar einen schnellen, keine Abschiebe-Cops. Und keine Handschellen, keine Hiebe auf den Kopf und keinen Integralhelm. Schick sie nicht zurück ins Dunkel, lass uns die Truhe fällen. Ich sag, das Boot ist nicht voll, no way. Neben mir ist noch ein Platz frei, so wie hier im ganzen Stadt. Sag mir doch, wo die hin sollen. Die sind doch hier, um vor ihrem Grab zu fliehen. Aber bestimmt nicht, um dich abzuziehen. Das Boot ist nicht voll, no way. Neben mir ist noch ein Platz frei, so wie hier im ganzen Stadt. Und das ist der Tod, das ist der Tod holen soll, Mann. Das kann doch nicht dein Ernst sein, das kannst du doch nicht ernst sein. Lisa, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann doch nicht dein Ernst sein. No, no, no. Ich sag, Abschiebung ist Mord. Ich sag, ich Abschiebung ist Folter. Und ich sag, Abschiebung ist Mord. Ich sag, ich Abschiebung ist Folter. Und ich sag, Abschiebung ist Mord. Ich sag, ich Abschiebung ist Folter. Und ich sag, Abschiebung ist Mord. Mord, 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 Mord. Ich sag, ich Abschiebung ist Folter. Und ich sag, Abschiebung ist Mord. Schluss mit der Abschiebung, jetzt sofort. Ich sag, ich Abschiebung ist Folter. Und ich sag, Abschiebung ist Mord. Schluss mit der Abschiebung. Deportation, deportation, what? Can't you open up the borders? I say, deportation, deportation, what? Can't you open up
Self-deportation, 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 self-deportation.
So, jetzt am Telefon ist Martin Lasage. Er ist Community Coordinator bei OpenSUSE. Hallo Martin, hörst du uns? Leise. Ja, jetzt vielleicht?
Super, viel besser, ja.
Ja, ich habe vergessen, den Knopf zu drücken. Ich bin heute irgendwie völlig durch den Wind. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Also vorhin habe ich auch vergessen, mein Mikro hochzuziehen, wer es mitgekriegt hat. Sei es drum. OpenSUSE. Was ist OpenSUSE? Vielleicht erstmal die ganz banale Frage. Klar, eine Linux-Distribution.
Nicht nur.
Nicht nur, sondern, dann erzähl mal.
Wir hatten ja das Projekt vor 2,5-3 Jahren ungefähr gegründet und eigentlich war es dann nicht die Distribution. Das heißt, wir wollten einfach einen Mantel haben oder einen Schirm haben, wo wir das Ganze drunter stellen können, was wir hier alles machen, was wir mit der Community machen können, und daraus ist später eigentlich im Prinzip die OpenSUSE geworden, weil irgendwann hat die Community angefangen, auch die Distribution OpenSUSE zu nennen, und ab 10.1 oder 10.2 haben wir dann gesagt, okay, wenn eh das jeder OpenSUSE nennt, dann heißt die Distribution jetzt auch halt OpenSUSE. Also sprich, was noch dazugehört, ist natürlich das Wiki, der Build-Service und verschiedene andere Sachen zur Kommunikation. Deswegen OpenSUSE ist halt ein Projekt und nicht nur eine einfache Distribution.
Okay. Der Build-Service ist echt toll. Und da haben wir auch so schon letztes Mal drüber geredet irgendwie. Mhm. Kann man sich auch runterladen unter linuxpodcast.de. Irgendwo haben wir auch ein Interview mit dir. Aber lass uns mal versuchen, auf die neueste Inkarnation eurer Distribution OpenSUSE 11.1 einzugehen. Was ist denn da jetzt Neues? Also kannst du ein paar Key-Features nennen oder sowas?
Für mich das Wichtigste, was die Distribution, die Redistribution wesentlich einfacher macht, wir haben die Lizenz geändert. Die Lizenz war halt früher eine Standard-Novell-Lizenz, sage ich jetzt mal. Wir haben die jetzt angepasst. Erstmal ist sie wesentlich kürzer jetzt, ist auch einfacher zu verstehen als Nicht-Anwalt. Und wir haben uns da ein bisschen an Fedora orientiert, das heißt, wir haben da einige Abschnitte aus deren Lizenz auch rausgenommen. Was das für den Benutzer bedeutet, der kann jetzt einfach die DVD nehmen und weiter kopieren. Grundsätzlich konnte er vorher natürlich auch, wir haben nichts dagegen gehabt, aber die Lizenz war halt ein bisschen tricky. Und damit er das machen kann, haben wir einen Split gemacht, das heißt, auf der DVD sind jetzt nur noch Open-Source-Sachen drauf, beziehungsweise Sachen, die ich redistributieren kann. Eine Einschränkung ist noch ganz klar dabei, wir haben ein bisschen Firmware dabei, die nicht Open Source ist, aber ganz klar darf ich weitergeben. Das haben wir gemacht, weil wir natürlich wollen, dass die Benutzer out of the box mit ihrem bestimmten Hardware arbeiten können, und da wollen wir keine weiteren Einschränkungen machen, aber grundsätzlich ist sonst nur Open Source Software drauf.
Ich kann aber die ganzen Sachen, die ihr früher hattet, den Acrobat Reader, Opera und die ganzen Sachen, die jetzt kommerzielle Software sind, die kann ich aber immer noch nachinstallieren.
Genau, entweder wir haben die Möglichkeit, dass man eine CD runterladen kann, das ist die sogenannte Non-OSS-CD als Add-on, oder man kann auch über das Online-Repo ganz einfach installieren. Es ist sogar so gemacht, sobald ich ein Online-Update mache, wird mir angeboten, dass ich dann Flash-Player, Acrobat bin ich mir nicht sicher, aber Flash-Player auf jeden Fall nachinstalliere. Halt, wenn die Leute ins Internet gehen, wollen sie natürlich auf YouTube und Videos gucken. Wenn das nicht funktioniert, sind sie natürlich alle sauer. Deswegen haben wir da gesagt, okay, das muss nachinstalliert werden. Bei PDF gibt es ja Alternativen, Open Source. Wer will, kann trotzdem noch Acrobat Reader auch übers Online-Repo nachinstallieren. Das geht auch.
Und MP3-Support?
MP3-Support wird auch, das Fluendo ist dabei, das wird auch übers Online-Update nachinstalliert. Mhm.
Weil das ist ja auch sowas, wenn ich das erste Mal was benutze und MP3 geht nicht, da denke ich auch, hoch was
hier los. Also wer sich wundert, falls irgendwas nicht gehen sollte, dann bitte mal einmal das Online-Update abschmeißen und dann werden die Sachen nachinstalliert.
Okay. Und man hat auch diese Community Repositories, die man auch relativ einfach dazu nehmen kann, wo man dann auch, ja, noch mehr Sachen findet.
Genau, die bösen Sachen findet.
Ich wollte jetzt nicht sagen, was man da noch so findet, ja, genau.
Aber
so.
Viele tolle Sachen findet man ja. Auf jeden Fall. Und man kann auch ganz klar sagen, das sollte jeder machen. Der MP3-Support funktioniert zwar, aber wenn man das wirklich richtig auf unseren Level haben will oder MP3s encodieren will, dann sollte man die Community-Repositories auf jeden Fall anwählen und da vielleicht als Stichwort OpenSUSE Community suchen. Da gibt es eine Webseite mit der One-Click-Install. Einfach raufklicken und dann werden alle Codecs und alles, was man braucht, installiert.
Ja, ich meine, DVDs abspielen würde ich auch gern wollen und sowas.
Genau, das ist alles dabei dann.
Ja, Andi, hast du irgendwelche Fragen schon mal? Weiß nicht, willst du irgendwas... ich meine, wir können natürlich jetzt auch noch weiterreden, aber vielleicht willst du ja schon mal irgendwas wissen.
Also für mich ist jetzt gerade mal erstmal so ganz ganz interessant eigentlich so zu hören. Ich hatte da schon drüber gelesen, über dieses neue Release und über diese neue Lizenz. Was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, wie ich denn dieses OpenSUSE genau installiere. Also ich habe einfach eine CD und tue die ganz gewöhnlich einfach, kann ich sie in meinen Computer reintun und dann läuft das Ganze.
Genau, also wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir haben einmal eine Live-Version. Live bedeutet, die läuft direkt von CD. Das heißt, du kannst es erstmal ausprobieren, ohne Installation. Okay. Wenn dir das dann gefällt, kannst du es aus dem laufenden System praktisch installieren. Eine andere Möglichkeit ist, wir haben auch eine, jetzt sag ich mal, Vollversion, obwohl die nicht wirklich, die andere Version nicht eingeschränkt ist, aber das ist praktisch eine Version, die komplett von DVD startet, nicht sofort ins System reinbootet, sondern gleich mit der Installation anfängt. Da hast du ein paar mehr Möglichkeiten zur Auswahl, wie du installierst. Grundsätzlich würde ich sagen, als Anfänger kannst du aber die Live-Version nehmen. Hast auch den Vorteil, dass du erstmal nur eine CD runterladen musst.
Ah, okay, verstehe.
Und falls du Probleme hast, was wir auch noch gemacht haben, es gibt sogar eine Möglichkeit, das aus Windows raus zu installieren. Weil einige Leute haben Probleme, die Boot-Reihenfolge anzupassen im BIOS, weil normalerweise bootet der von Festplatte zuerst. Und für Leute, die das nicht machen wollen, wir haben auch eine Exe-Datei auf der DVD dabei, die kannst du einfach anklicken, dann startet das nächste Mal bei Windows und bootet direkt in die Installation rein.
Also da hat man quasi viele, viele Wege führen.
Genau. Das Einfachste ist wirklich, wenn du von CD oder von DVD booten kannst, einfach die CD oder DVD reinlegen und dann geht's auch schon los.
Okay, super.
Wird man bei der Installation jetzt irgendwie viele Sachen gefragt oder lässt sich das echt mit einem Know-how, was überhaupt, ja, also ohne Know-how, sagen wir mal so, durchmachen? So einfach mal 2-3 Klicks und dann geht das?
Ja, normalerweise schon. Wir haben ja, die Installation ist normalerweise komplett grafisch. Das hilft natürlich schon mal dem Benutzer, dass er halt nicht diese DOS-Oberfläche hat, wie es halt früher war. Grundsätzlich muss er die Fragen beantworten nach einem Account, also Benutzername, Passwörtern, welche Zeitzone und so weiter. Das Einzige, was wirklich ein bisschen tricky ist, ist die Partitionierung. Das heißt, wie teile ich meine Festplatte auf? Was wir da gemacht haben, wir machen einen Vorschlag, das heißt, wir gucken an, was für Festplatten sind drin im Rechner, gucken, was wir damit anfangen können und zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Windows-Partition habe und sonst aber keinen freien Platz, dann bieten wir an, die Windows-Partition zu verkleinern, das Linux hinten dran zu hängen und dann auch einen Bootloader einzurichten, sprich ich kann dann beim Starten auswählen, was ich starten will, also Linux oder Windows.
Ich hätte da noch eine kurze, mische mich da jetzt auch noch kurz mit ein.
Ja, klar.
Das Partitionieren funktioniert dann live, also man muss da nicht erst die Festplatte formatieren oder so,
nee,
im laufenden Betrieb
quasi. Das kann ich alles im Installer machen und ich kann auch die Festplatten praktisch größer, kleiner machen, weil meistens habe ich ja keinen Platz, freien Platz mehr.
Ja, ja.
Deswegen ist es natürlich wichtig, dass der Partitionierer ist komplett eingebaut, der ist auch komplett grafisch und da kann ich dann Partitionen anlegen, löschen, vergrößern, verkleinern, alles.
Der ist jetzt aber auch neu, ne?
Das ist schon länger dabei eigentlich.
Echt? Ja, ja, aber sieht anders aus als vorher. Also ich habe mich
genau
gewundert. Huch, sieht anders aus als bei den vorherigen
Versionen. Der Partitionierer wurde ein bisschen umdesignt, genau. Das ist jetzt mehr nach den einzelnen Partitionen und Festplatten ausgerichtet. Vorher wurde halt alles auf einmal angezeigt. Jetzt kann ich halt die Geräte besser einzeln auswählen, ja.
Und wie macht ihr das mit der Verschlüsselung? Also ich kann auch gleich sagen, ich hätte gerne ein Gerät verschlüsselt, ne?
Kann man sagen, allerdings muss ich dazu sagen, dass ich glaube, komplette Verschlüsselung geht immer noch nicht bei uns. Ich kann einzelne Partitionen verschlüsseln, also zum Beispiel mein User-Verzeichnis, aber nicht die komplette Festplatte.
Okay, ist das geplant, das irgendwann einzubauen?
Das ist geplant, aber es ist halt... es kostet viel Aufwand für uns, weil der ganze Bootprozess halt umgeschrieben werden muss. Und die meisten Benutzer wollen eh nur die Home-Partition, sprich die User-Partition verschlüsselt haben oder eine Datenpartition. Das heißt, denen kommt es nicht unbedingt so drauf an, dass die Root-Partition verschlüsselt ist.
Ja, so habe ich das auch gemacht und es hat auch mit der Übernahme geklappt, dass ich habe meine Home-Partition halt verschlüsselt und habe jetzt einfach ein neues OpenSUSE. Aber ich installiere gern immer neu und upgrade nicht, ich weiß nicht, weil ich da immer so ein bisschen Respekt vor habe und dann denke ich immer mal, vielleicht funktioniert da hinterher doch irgendwas nicht und ich installiere immer lieber neu und es hat auch bei der Übernahme geklappt. Ich habe einfach gesagt, ja, nimm die wieder, die ist verschlüsselt, da ist und dann macht er das beim Booten, fragt er mich nach meinem Passwort und es funktioniert.
Genau. Übrigens, weil du jetzt gesagt hast, mit dem Update und so, hast du, weißt du nicht so genau, wir haben bei der 11.1 zum ersten Mal jetzt offiziell dabei, dass du im laufenden System updaten kannst. Wir sagen zwar ganz klar, das ist noch experimentell, das läuft aber relativ gut, also von den Berichten, die ich gesehen habe von den Usern, läuft das wirklich gut. Also man kann wirklich im laufenden System praktisch auf die nächste Version updaten jetzt.
Okay. Kann ich das auch im Kommandozeilen tun, also mit dem Zipper? Oder?
Mit Zipper und da gibt es die neue Option, die heißt DAP, Distributionsupdate. Und da kannst du dann updaten. Das geht sogar, also man kann auch von der 10.3 auf der 11.0, von der 11.0 auf der 11.1 updaten. Allerdings fehlten da noch einige Libraries, die nachinstalliert werden müssen. Aber jetzt mit der 11.1 auf die 11.2 wird das dann praktisch out of the box gehen.
Ah ja. Okay, das klingt doch schon mal gut. Dann versuche ich das nächstes Mal vielleicht. Also ich war bisher immer so der Meinung, man muss ja auch ab und zu mal sein System wieder neu machen. Also ich konfiguriere mir doch immer mal einiges kaputt. Und letztens hat der Network Manager nicht mehr funktioniert, der wollte gar nicht mehr und ich habe den dann rausgeschmissen gehabt und jetzt tut's wenigstens wieder einigermaßen.
Ich mache mal grundsätzlich beides, also auch zum Test natürlich. Aber zu Hause mache ich es grundsätzlich eigentlich auch, dass ich eine neue Installation mache, weil ich will ein sauberes System haben. Fragmentierung hat man auch, wenn es viele sagen, man hat das nicht unter Linux, was allerdings nicht ganz so stimmt. Deswegen formatiere ich die Platte eh neu und dann mache ich halt eine neue Installation. Und ich will auch wissen, wie die Sachen funktionieren im neuen System. Deswegen finde ich, eine neue Installation merkt man viel schneller, was wirklich neu an der Distribution ist.
Ja. Habt ihr noch Fragen, oder?
Ja, also ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt, was mir bei Linux so ganz wichtig wäre, jetzt erstmal so finde ich ganz treffend, was bei mir im Betriebssystem wichtig wäre, weil dieses Klicken und Gucken, wie ist das denn bei OpenSUSE? Meine Einstellmöglichkeiten, sage ich mal, habe ich da die Möglichkeit?
Ja, grundsätzlich, wir haben ein grafisches Tool dabei, das nennt sich Yast, damit kann man das System konfigurieren. Mhm. Das geht auch auf Kommandozeile, wenn man will, oder wenn man keine grafische Oberfläche hat. Aber grundsätzlich kann ich die meisten Systemeinstellungen komplett in der grafischen Oberfläche machen.
Okay.
Beim Desktop selber, das ist dann aber getrennt. Du hast fürs System eine eigene Einstellungsmöglichkeit und für den Desktop selber. Sprich, Desktop ist halt KDE oder GNOME und die haben wieder eigene Tools, aber die auch komplett grafisch sind und da kannst du wirklich super konfigurieren. Okay. Kommt drauf an, wie detailgenau du das haben willst. Ich würde sagen, KDE, gerade KDE 3, hat wesentlich mehr Optionen als GNOME zum Beispiel. Je nachdem, wie viel Zeit du darauf aufwenden willst.
Okay, alles klar. Wie ist es wegen der mit so Drag and Drop, solche Möglichkeiten?
Geht grundsätzlich auch, ja.
Geht grundsätzlich auch, ja. Okay.
Also da muss ich jetzt nur für den KDE-Desktop reden, aber ich bin mir jetzt 100% sicher, eigentlich, dass es bei GNOME auch geht. Du kannst ganz normal die Sachen hin und her schieben, wie unter Windows auch das geht.
Und ich hatte vorhin noch mal so ein bisschen so einfach ein paar Programme so einen Raum geworfen, die ich gerne laufen lassen würde. Das wäre einmal so das OpenOffice und noch das Chimp, das ich eigentlich ganz gern benutze. Gibt's wahrscheinlich keine Probleme.
Gibt's keine Probleme bei OpenSUSE, egal welchen Desktop du installierst. Also man hat bei der Installation eine Auswahl, was man installieren möchte. Also GNOME, KDE sind die beiden großen Desktops oder auch man kann auch kleinere Desktop-Systeme installieren. Ich würde als Einsteiger würde ich auch einen von den beiden Desktops ganz klar empfehlen und bei beiden Desktops ist GIMP dabei und auch OpenOffice.
Okay, alles klar.
Und standardmäßig setzt ihr jetzt auf KDE 4.1, ne?
Jein. Wir haben das ja bei der Installation so gemacht, dass man auswählen muss, welchen Desktop man hat. Man kann halt GNOME KDE 4 auswählen. Man kann aber ein Menü tiefer gehen, dann kann man auch KDE 3 auswählen. Wir wollen ganz klar natürlich, dass die Leute zu KDE 4 gehen, weil das die Zukunft ist. Und wenn wir mal weiter in die Zukunft gucken bei der 11.2, ist das noch gar nicht so sicher, ob KDE 3 noch dabei sein wird. Weil die meisten Leute halt wirklich jetzt auf KDE 4 schon gegangen sind, die Entwickler, und wer weiß, ob es da noch wirklich was Neues dann gibt.
Da würde ich aber noch ein paar Tools vermissen. Also da müssen noch manche Sachen müssten dann schon noch mit drüber kommen, die jetzt noch nicht ganz so funktionieren.
Das sehe ich genauso, ganz ganz klar. Aber wenn man sich die Schritte anguckt, die KDE jetzt mit der 4er-Version gemacht hat in der letzten Zeit, sehe ich eigentlich recht optimistisch da rein. Also gerade jetzt die neue Version, die wir dabei haben bei der 11.1, ist ja überhaupt kein Vergleich mehr zu der Vorgängerversion. Das meiste läuft, was man vorher hatte, dass diese Plasma-Oberfläche öfter mal abgestürzt ist, das funktioniert ja einfach alles jetzt.
Ja, das ist mir auch öfter passiert. Wie sieht es jetzt aus? KDE 4.2 soll ja in diesem Monat wahrscheinlich noch rauskommen. Lässt sich das dann einfach nachinstallieren?
Ja, wir haben im Build-Service sowieso ein laufendes Projekt, sage ich mal, vom KDE drin. Das heißt, da sind auch immer die täglichen Fixes dabei. Und man kann das dann einfach mit One-Click-Installation, sprich auf der Webseite, einfach raufklicken, damit es nachinstalliert. Beziehungsweise wenn man das Repository, da wo die Software drin ist, schon eingerichtet hat, kann man einfach mit Zipper-Update machen und immer die neuesten Pakete installiert.
Ich hätte noch also eher so eine grundsätzliche Frage. Wie unterscheidet sich denn OpenSUSE zu anderen in vielleicht ein paar wichtigen und groben Punkten?
Das ist wirklich erstmal eine schwere Frage. Was ich sagen würde, natürlich habe ich da vielleicht ein paar Vorurteile, weil ich bei SUSE arbeite.
Ja, das macht ja nichts. Wir fragen ja die anderen vielleicht auch noch, dann dürfen die auch ein bisschen Vorurteile haben.
Also unsere Installation ist relativ einfach. Normalerweise kannst du wirklich mal weiter klicken. Ist komplett grafisch. Wir haben bei der Administration später im Laufensystem hast du eine komplett grafische Oberfläche. Wir haben eine super KDE-Unterstützung. Wir haben eine super GNOME-Unterstützung, weil sehr viele GNOME-Entwickler bei uns arbeiten. Wir haben ein angepasstes OpenOffice, was einige Funktionen hat, die bei der offiziellen OpenOffice-Version nicht drin sind. Gerade mit Microsoft Import, Export sind einige Sachen dabei. Und Laptop-Support ist sehr gut bei uns.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber wahrscheinlich sind auch die verschiedenen Treiber, also ich sag mal für irgendwelche Drucker, Tastaturen und Zeug, sind die da besonders ausführlich bei OpenSUSE vorhanden oder sind die generell für alle gleich?
Grundsätzlich ist das Treiberkonzept unter Linux ja ein bisschen anders. Das heißt, die Treiber sind ja grundsätzlich mitgeliefert. Es gibt natürlich auch einige Spezialtreiber, die nicht grundsätzlich installiert werden. Ich glaube nicht, dass sich die Linux-Distributionen da grundsätzlich unterscheiden. Das hängt mehr von der Aktualität ab. Das heißt, wir sind jetzt gerade rausgekommen im Dezember. Wenn eine Distribution natürlich jetzt im Februar rauskommt, wird die neuere Treiber dabei haben. Das ist ganz klar.
Okay, dann vielleicht noch ein Punkt. Du sagtest also, GIMP und OpenOffice ist schon mit dabei, sozusagen. Was ist denn noch dabei an Programmen, die jetzt, also nur jetzt mal grob ein paar wichtige, die irgendwie für Leute, die gerade aus der Windows-Welt kommen, alles, die sich vielleicht ein bisschen begeistern können. Einfach so ein paar, wo man ganz scharf drauf wird, das dann zu benutzen.
Also wir machen ja eine Default-Installation, was halt ein ganz normaler Desktop-Benutzer haben will. Das sind ca. 2,83 Gigabyte und da hast du ein komplettes System dabei, wo du alles mitmachen kannst, was du auf dem Windows-Desktop normalerweise auch machst. Du hast E-Mail-Programm dabei, du hast halt ein Office dabei, du hast Chat-Programme dabei, egal ob es jetzt für IRC ist, ob das jetzt für ICQ ist, für IEM, ist alles Mögliche dabei. Was hast du noch dabei? Du hast natürlich Mal-Programme dabei, du hast Zeichenprogramme dabei, du hast Firefox dabei, du hast Musikabspielprogramme dabei, du hast wirklich alles dabei. Also du kannst das nicht vergleichen mit Microsoft, mit Windows, wo du einfach nur das Betriebssystem hast und vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten, die dazu sind, sondern hier geht es wirklich, dass du ein komplettes Desktop-System hast, wo du erstmal mit arbeiten kannst. Du kannst natürlich Sachen nachinstallieren, wir können natürlich nicht alles installieren, das wäre natürlich zu viel, aber grundsätzlich hast du erstmal ein System, wo du mit dir klarkommen würdest.
Okay. Also es ist wirklich so, man hat's und dann kann man schon ganz, ganz gut damit arbeiten, so wie ich das jetzt gerade so wahrgenommen habe.
Genau. Ja.
Mich würde mal so ganz kurz einfach nur so zwischenrein gefragt interessieren. Ich habe so ein bisschen mitgekriegt, so es war ja 11.0 und jetzt 11.1, ja ein ganz großer Schritt. Wieso habt ihr es nicht einfach 12.0 genannt? Gibt es da irgendeinen Grund dafür?
Wir versuchen immer so, dass wir unsere Enterprise-Produkte, sprich den Enterprise-Server oder Enterprise-Desktop, der basiert normalerweise immer auf der Punkt-1er-Version. Mhm. Das heißt, jetzt kommt der Enterprise Desktop, Enterprise Server, der kommt irgendwann im Frühjahr raus wahrscheinlich, wird dann auf der 11.1 basieren. Und wir versuchen halt immer die Zwischenschritte dazu aufzufüllen, das heißt wahrscheinlich eine 11.2 wird es auf jeden Fall noch geben, 11.3 muss man mal gucken, je nachdem wie das dann wieder zeitlich hinkommt. Und da versuchen wir unsere Release-Nummern herzunehmen. Man kann nicht sagen, dass die Nuller-Version oder auch die Einser-Version ein großer Schritt zu irgendwas sind. Das ist wirklich immer abhängig, welche Software gerade aktuell ist. Also versuchen natürlich jetzt bei der 1er-Version viel reinzukriegen, weil das auch ein Enterprise mit rein muss. Aber grundsätzlich werde ich die Versionsnummern erstmal ignorieren bei uns.
Okay.
Zumindest die hinteren.
Okay, dann vielleicht noch kurz, was erwartet uns mit 11.2?
Ist noch relativ früh, da was zu erzählen. Die meisten Sachen kann man jetzt aber wirklich sagen, bei der 11.1 oder auch bei der 11.0 haben wir schon gemacht. Das Wichtigste war sicherlich Paketmanagement. Das haben wir zu 11.0 komplett neu gemacht. Und ich denke auch, das war das eins der größten Feature bei der 11.0. Ganz sicher wird bei der 11.2 neues KDE dabei sein, GNOME auch, obwohl wir nicht wissen, ob wir die Final-Version mit reinkriegen, weil das zeitlich ein bisschen knapp wird. Software-Updates, sonst an Features kann ich eigentlich relativ wenig sagen.
Okay, und dann vielleicht noch die Frage, so, jetzt habe ich das System installiert, aber ich komme irgendwie nicht klar damit. Wo wäre denn eine Anlaufstelle, wo kann ich mich hinwenden?
Grundsätzlich für die freie Version, sprich, die ich mir einfach nur runterladen kann, gibt es auf dem Desktop gibt es einen Button, da ist Erste Hilfe. Also da wird erstmal gezeigt, was habe ich für Möglichkeiten, wo finde ich Hilfe. Wir haben halt Wikis, wir haben Foren, wir haben Mailinglisten, das kann ich alles über diesen Online-Help-Button sehen. Wir haben die Handbücher sind auch dabei als PDF, das heißt, die kann ich mir auch durchlesen. Da gibt es zum Beispiel einen Quick-Start-Guide für KDE und für GNOME. Werden erste Schritte erklärt, wie richte ich mein E-Mail-Client ein und so weiter. Weitergehend sind auch noch Administrationshandbücher dabei. Das heißt, wenn ich wirklich mal das System ein bisschen tiefer kennenlernen will, kann ich auch da reinschauen. Das Ganze gibt es auch ausgedruckt. Man kann das Ding ja auch kaufen im Laden. Wenn ich mir es kaufe, habe ich halt das Handbuch auch dabei.
Gut. Also die freie Version ist die so, die kann ich mir kostenlos im Internet runterladen und die Enterprise ist die mit Support.
Nein. Nicht. ist ein bisschen anders. Die Enterprise-Version ist im Prinzip ein ganz anderer Zweig. Mit Support ist schon richtig im Prinzip, aber das ist nicht eine Version, die der normale Anwender haben sollte, weil die kostet halt auch Geld. Und der Support ist aber auch zeitlich auf 1 oder 2 Jahre beschränkt dann. Mhm. Das heißt, das ist wirklich was für Unternehmen, weil die wollen halt wirklich dann uns auch anrufen und wirklich alles gelöst haben. Bei der Kaufversion, die 60 Euro, glaube ich, kostet, ist es so, ich habe Installationssupport dabei. Das heißt, sollten bei der Installation irgendwie Probleme auftauchen, das heißt, glaube ich, Installationssupport mit grafischer Oberfläche und Internet, dann helfen wir auch weiter. Aber grundsätzlich ist das Supportmodell halt komplett anders. Das eine ist halt Installationssupport, das andere ist wirklich Maintenance und Support bis 7 Jahre und so weiter. Deswegen, das sollte man nicht verwechseln.
Alles klar, okay. Also, okay.
Ist gut. Aber interessant zu wissen, auf jeden Fall.
Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, so viel erstmal zu OpenSUSE 11.1. Ja, ich danke dir, Martin.
Und nicht vergessen, die nächsten Aktionen, wo wir sein werden, ist einmal Fosten in Brüssel, das ist die erste Februarwoche, glaube ich, das Wochenende. Und natürlich Chemnitzer Linux-Tage.
Und dann sicher auch Linux-Tag. Da kommen wir heute nochmal drauf. Ich habe noch ein bisschen kleinen Kalender vorbereitet. Da werde ich die Termine auch nochmal alle sagen. Und da kann man dann euch sicher auch treffen und Fragen stellen, wer jetzt während der Sendung hier auf den Geschmack von OpenSUSE gekommen ist.
Genau, und ansonsten einfach runterladen. Ich weiß gar nicht, ob irgendwelche Zeitschriften das schon mittlerweile drauf haben, aber man kann damit rechnen, dass es dann spätestens im Februar sein wird, dass es wieder alle Zeitschriften haben. Also da ist auch eine gute Möglichkeit, das zu bekommen, ohne es runterzuladen. Einfach mal im Zeitschriftenregal gucken. Normalerweise haben das die meisten Zeitschriften dann irgendwann als DVD auch drauf.
Und da ist auch nochmal den Vorteil, da steht auch noch was dazu, vielleicht zur Installation.
Genau. Und von einigen Linux-Verlagen gibt es ja auch wieder Sonderhefte, gehe ich mal von aus. Da hat man auch schon eine gute Einsteiger-Dokumentation dazu.
Okay, okay. Dann danke ich dir. Das war Martin Lasage, Community Coordinator bei OpenSUSE. Vielen Dank.
Viel Spaß.
Ich sage auch danke.
Okay.
Ja.
Ciao.
Tschüss. So, wir machen weiter mit Musik und dann sind wir auch gleich wieder da. Das ist Sender. Ich brauche Urlaub. Ich habe gerade nichts Neues gefunden und ihr habt mir nichts geschickt. Also, das haben wir garantiert schon ein paar Mal gespielt. Aber
das Lied davor war gut. Wie hieß es nochmal?
Das war Ludo mit Das Boot.
Ja, das hat mir gut gefallen.
Ich habe es gar nicht gehört, muss ich nicht zugeben.
Hab gelauscht, war gut.
Könnt ihr euch bei Jamendo runterladen, wie immer. Alles freie Musik, die ihr euch einfach so kostenlos aus dem Internet laden könnt. Also jetzt Sender mit Ich brauche Urlaub. Das brauche ich auch dringend.
Was geht mit diesem Jahr? Tag, Mann, alles hört am Jammern. Ich höre den Leuten zu, doch vieles hört sich schlank an. Keiner spricht mit dem anderen. Unfreundlichkeit, Neid und Blindheit bringt uns auseinander. Ich frag mich, wann mal endlich die Zeit ist. Ohne Gemecker, ich sag euch, mir reicht es. Mit Elisabeth und schwarze Erbsenzählern. NPD wählen, ich find das nicht okay, Mann. Denn ich kann jedes schlecht und ich rede es im Recht, wenn ihr die Schuld nur den anderen zusprecht. Ich will mein Leben genießen, lass es mir nicht vermiesen. Von fiesen Platzen, die es hassen zu lieben, es hassen zu geben, lieben zu nehmen. Dieses System, vor Konservativen liegt es zu stehen und zu stehen. Was ist mit den ganzen Jugendlichen? Geht es um Jugendhäuser, wird das Geld nur gestrichen, verbissen. Wie die alten Gestalten, die es nicht aushalten, wenn sie Kids vor ihrem Haus aufhalten, die man auf taub schalten. Ich habe keinen Bock, ich will nur raus, Deutschland macht mich krank. Ich brauche Urlaub, hey Deutschland, ich brauche Urlaub, denn du machst mich down, ich will hier endlich raus. Oh Deutschland, wie siehst du aus, dein Himmel ist grau, doch ich bin gut drauf. Hey Deutschland, ich brauche Urlaub, denn du machst mich down, ich will hier endlich raus. Oh Deutschland, wie siehst du aus, dein Himmel ist grau, doch ich bin gut drauf. Hey Deutschland, so viele Typen hier sind verklemmt und es locker nach genügend Bier. Als ich im Süden war, in meinem Urlaub, ja, hab ich gemerkt, wie Deutschland mich nervt da. Waren die Menschen nicht so verbittert und fies, da scheint sogar die Sonne, wenn sich ein Gewitter gießt. Hitler, der Krieg und Hartz IV steckt in den Köpfen. Den Leuten geht es schlecht, es hat kein Zweck, sich zu öffnen. Wenn ich in den Bus steig, sich mir in den Gesichtern nur der Frust zeigt. Alle mies drauf sind und an bis zum Schluss schweigt, weiß ich. Ich bin daheim, hier ist jeder mein Feind. Ich bin hier geboren, komm mir vor wie ein Fremder. Ich bin Deutsch, doch ein mentaler Ausländer. Sender hat keinen Bock mehr, er will nur raus. Deutschland macht ihn krank, er braucht Urlaub. Hey Deutschland, ich brauche Urlaub, denn du machst mich down, ich will hier endlich raus. Oh Deutschland, wie siehst du aus, dein Himmel ist grau, doch ich bin gut drauf. Hey Deutschland, ich brauche Urlaub, denn du machst mich down, ich will hier endlich raus. Oh Deutschland, wie siehst du aus, dein Himmel ist grau, doch ich bin gut drauf. Nein, ich will mir nicht beschweren, dann wär ich auch nicht anders und ich hätte nichts gelernt. Ich muss ja zugehen, dass wir hier gut leben und ich versuch eben, auch wenn mir Leute auf den Fuß treten, ist nicht so schwer zu nehmen, nicht so ernst zu sehen, nicht immer quer zu stehen, auch mal einen Scherz erzählen, es wäre ein Problem, wenn hier keiner was zu essen hätte, kein Strom, kein Wasser, nicht mal eine Zigarette, geschweige denn eine Bierpalette, Goldkette, alle sind am Jammern, keiner da, der das Volk rettet, vielleicht sind das nur Bayern oder Franken, wir kranken an den eigenen geistigen Schranken, ich will den Sonnenschein tanken, ich will nur raus, Deutschland macht mich krank, ich brauche Urlaub, hey Deutschland, ich brauche Urlaub, denn du machst mich down, ich will hier endlich raus. Oh Deutschland, wie siehst du aus, dein Himmel ist grau, doch ich bin gut drauf. Hey Deutschland, ich brauche Urlaub, denn du machst mich down, ich will hier endlich raus. Oh Deutschland, wie siehst du aus, dein Himmel ist grau, doch ich bin gut drauf. Doch ich bin gut drauf, doch ich bin gut.
Sender mit Ich brauche Urlaub und ich habe ja auch gesagt, ich brauche auch mal dringend Urlaub.
Es war jetzt erst Urlaub, also irgendwo ist auch
mal gut. Warte mal, wo war Urlaub?
Ja, also hier, ein paar Weihnachtstage und so.
Also warte mal, habe ich dir vorhin erzählt, wo ich überall war und danach trotzdem. Um 25C3 und dann Urlaub ist irgendwie was anderes.
Das ist Urlaub ist so Urlaub.
Strand
auf das C3 zu gehen.
Und ja, ein bisschen schon, aber
reicht dir da nicht der Bildschirmhintergrund?
Nee, ich hätte gern schon nochmal so irgendwie Strand, warm.
Wieso? Jetzt ist es schön kalt, jetzt ist Winterzeit.
Ja, nee, ich mag ja auch Winter. Ich mag auch Winter.
Vor den Ofen sitzen, ein Buch lesen. Aber es muss ja nicht, kann schön. Ja mal nicht Linux sein. Ja,
aber
das Linux, die Linux-Bibel.
Du, ich hab auch sowas alles gelesen, gibt's alles. Zum Beispiel Linus Torvalds hat hier seine Geschichte aufgeschrieben.
Tux auf Reisen.
Nee, wie hieß sie nochmal? An Accidental Revolutionary, also so ein Revolutionär aus Versehen. Ich weiß nicht mehr, wie es in Deutsch heißt. Kann man sich auf jeden Fall auch kaufen und lesen und kann sich mal ein bisschen in die Geschichte reinlesen. Dann gibt's, glaube ich, Software-Rebellen. Kann ich euch auch mal geben, dann wisst ihr eigentlich alles, wie das funktioniert.
Cool, aber weil wir das jetzt nicht lesen wollen, erzählst du es uns jetzt gleich. Und da sind wir nämlich auch beim nächsten Punkt. Bei uns kam jetzt gerade bei den zwei Unwissenden über Linux, den Andi und mir, also ich bin ja eher für Mac zuständig und der Andi war jetzt auf Windows fokussiert, ja. Wie eigentlich dieses ganze Linux-System einfach grob aufgebaut ist und aus welchen Hauptbestandteil, das so besteht, ja, weil also bei macOS X ist es jetzt natürlich so, ich habe einmal das System und die Benutzeroberfläche und für mich ist das quasi alles eins.
Ja, aber das gibt's bei den
Usern. Ja, aber dann ist also KDE und also quasi das Aussehen irgendwie getrennt von der Distribution und den Kernel gibt's ja dann auch noch.
Gibt's bei Mac auch. Du kannst ja auch beim Mac nur in den Kernel booten. Wenn du da irgend so eine komische Tastenkombination am Anfang drückst, wie war das? Dann kommt er doch einfach nur in Single-User-Modus da hoch.
Habe ich schon gemacht.
Ja, genau. Und das ist,
aber das war mir noch nicht aktiv so bewusst quasi als Entscheidungshintergrund, weil ich natürlich immer das, ich hatte gar keine Wahl, aber jetzt gibt's ja da die Wahl und du kannst vielleicht das einfach mal so grob die Schichten.
Eigentlich das der Unterschied zwischen Linux und GNU-Linux. Also man sagt ja immer Linux und meint damit mehr, aber eigentlich ist Linux nur der Kernel. Und deswegen war ja auch deine verwirrende Frage ein bisschen mit dem Treiber. Die Treiber und alles sind in diesem Kernel drin. Und der Kernel ist eigentlich bei jeder Distribution gleich. Also was heißt gleich? Das ist natürlich eine fortlaufende Entwicklung, aber die Leute benutzen halt einen Kernel, den machen einige Kernel-Hacker, sind so 20, 30 Leute, die diskutieren alle auf einer Mailingliste und entscheiden dann, was halt reinkommt, was nicht reinkommt. Und da halt sind die Treiber festgelegt und die sind halt in jeder Distribution gleich, weil alle auf den gleichen oder auf irgendeinen Zeitpunkt X gerade aktuellen Kernel setzen. Also auch der Kernel bei der OpenSUSE ist nicht gerade der aktuellste, die sind schon weiter, ja. Aber irgendwann muss man ja mal sagen, man macht eine Distribution, die auf irgendeinem Kernel basiert. Und dann baut man halt alles ringsrum zusammen und das gibt dann eine Distribution.
Und irgendwas nachinstallieren in den Kernel?
Du kannst den Kernel natürlich patchen, also du kannst da schon Änderungen dran machen und du kannst natürlich auch eine Distribution bauen und den Kernel hinterher noch austauschen. Kannst du natürlich auch machen. Also so gibt's ja auch immer Security-Fixes oder so für den Kernel und dann werden die auch bei OpenSUSE oder bei den verschiedenen Distributionen ausgeliefert.
Okay.
Also irgendwie, der Kernel ist so der innerste Teil von dem Betriebssystem, wie bei allen anderen ja auch. Und die Distribution, die ist alles drumherum. Aber und dann gibt's ja noch diese grafische Sache, eben dieses Gnome oder KDE.
Ja, also eine Distribution ist auf jeden Fall alles, also alles zusammengepackt, nach bestimmten Mustern zusammengepackt und das ist halt, jede Distribution macht es ein bisschen anders, nimmt da halt ein bisschen andere Software, legt dir ein paar Programme dabei, wie du es verwalten kannst und sowas, aber ja, der Kernel alleine, der läuft zwar, aber du könntest nichts mit dem machen. Ja, also wenn du nicht wenigstens eine Konsole hast, eine Bash, eine Shell oder so, kannst du mit dem Ding gar nichts machen. Und Linux ist halt tatsächlich nur das Ding, was alles verwaltet, was halt den Speicher verwaltet, was dann auch Treiber braucht, um auf die Festplatte zuzugreifen und all sowas. Das ist halt der Teil. Und dann hast du das GNU Userland, das sind die ganzen schönen Tools, die das überhaupt erstmal benutzbar machen. Dass man halt eine Bash hat, dass man halt ein paar Editoren hat. Und ja, ohne das eine würde das andere auch gar nicht funktionieren, muss man eigentlich sagen. Deswegen nennt man ja häufig auch beides in einem Atemzug und sagt halt GNU/Linux.
GNU/Linux, ja. Was ist denn der Unterschied zwischen Unix und Linux?
Unix ist ja auch nicht nur ein Unix, das sind ja zigtausend, auch wieder zigtausend verschiedene, aber heutzutage nimmt man eigentlich an, alles was POSIX-kompatibel ist, also das ist ja ein Portable Operating System Interface und noch ein paar andere Spezifikationen erfüllt, ist ein Unix. Auch ein Linux ist eine Art von Unix. Und es gibt halt zigtausend verschiedene.
Ah, okay.
Das ist auch mal, jemand hat sich halt mal ausgedacht, pass auf, ein Betriebssystem müsste das und so machen und haben das dann Unix genannt. Und
Dann ja, wieder irgendjemand hat sich gedacht, ich will das dann genau, so und so machen und dann
hat das ein bisschen weiterentwickelt und da kamen dann die, also in Berkeley an so einer Universität da irgendwo in den Staaten, haben sich die Leute gedacht, pass auf, uns fehlt noch das und das und das, wir packen noch das und das alles rein und dann ist diese BSD-Reihe entstanden und auf einer dieser BSD-Kernel basiert ja zum Beispiel auch macOS wieder.
Okay.
Die nennen ihren Kernel ja Darwin.
Genau, das habe ich schon mal zumindest irgendwo aufgeschnappt. Ist mir schon begegnet.
Ist eigentlich auch
nicht. Also die haben dann auch den Kernel, dann gibt es das macOS X als eigentlich ein, ja, wie sagt man, kommandozeilenbasiertes System und die macOS X Oberfläche als extra Ding wieder, der das quasi in eine grafische umsetzt.
Ja, ich weiß nicht genau, wie das bei Mac ist, aber ich weiß auch gar nicht, wie der X-Server da heißt. Der hat auch einen Namen.
Okay. Also
auch bei Linux ist es ja so, okay, du hast dann ein System gebootet, dann bootest du halt noch einen Server, der überhaupt mal mit der Grafikkarte und sowas alles interagiert und dir dann ein Bild drauf malen kann und darauf bootest du dann noch eine Desktop-Umgebung, mit der du erstmal überhaupt Sachen machen kannst. Mhm. Und das kann dann halt ein KDE, ein GNOME, ein XFCE. Es gibt auch ganz, ganz einfache, wir können uns nachher mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon einen drauf habe auf dem neuen System, ein TVM oder sowas angucken, wo du echt nichts Großartiges machen kannst, außer viel Bash auf oder so. Also es geht auch, ja.
Okay.
Kommt immer drauf an, was du haben willst.
Also ich könnte mir jetzt theoretisch schon auch den Spaß machen und mir einfach mal den Linux-Kernel runterladen.
Ja, von kernel.org.
Okay. Und dann einfach mal loslegen und dann zap, zerab, gibt's dann das an die Linux.
So. Da würde ich dir Linux vom Stretch empfehlen.
Andy goes self, yourself Linux. Genau. Ist dann die, das do ist dann yourself, in zwei Jahren die nächste Sendung, Kolumne.
Kannst du gerne mal machen. Kannst du mal anfangen, dir eine eigene Distribution zu bauen. Nee, aber es gibt ja zum Beispiel Linux vom Stretch. Da kannst du sowas alles machen.
Okay.
Kannst du dir den eigenen Kernel nehmen. Also nur der Kernel alleine bringt dir nicht sehr viel, weil da kannst du halt nichts mitmachen. Mhm. Ja. Also du brauchst schon
aber das ist ja
andere Programme.
Eigentlich schon bemerkenswert, dass da so der, dass es beim Kernel, dass es da dann so eine Einigkeit gibt, wenn es ja bei den Distributionen dann so auseinander geht, gibt es ja da nicht auch so Tendenzen oder so Reibungen, dass da vielleicht die Gefahr läuft, dass da so diese ganze Linux-Welt da auch schon im Kernel getrennt wird? Dass es da dann.
Nee, das hat zum Glück der Herr Torvalds schon noch gut im Griff.
Okay.
Also da gibt's halt eine eingeschworene Gemeinschaft und die fabrizieren den Kernel. Und es gibt auch
da darf man nicht einfach mitmachen.
Wenn du gut bist, darfst du da schon mitmachen. Wenn du halt mit den Entscheidungen, die da getroffen werden, nicht einverstanden bist, hast du allerdings ein Problem. Also es ist so schon ein bisschen kleine Diktatur, muss man sagen. Also
so frei ist es
ja. Nee. Ich meine, du kannst ja auch selber einen Kernel nehmen und selber deine Kernel zusammenpatchen, okay, wie du willst. Bist du ja auch frei. Wenn du aber dich an den Standard-Kernel halten willst, aber wenn du gut bist und gute Ideen hast, kannst du da auch locker mitmachen.
Mhm.
Okay. Für mich jetzt eher nicht. Ich halte mich da raus. Aber vielleicht gibt es einige, für die das interessant sein mag.
Mhm. Gibt es eigentlich so Open-Source-Alternativen zu Linux, die wirklich interessant sind? Also die mit einem ganz anderen Kernel arbeiten?
BSD zum Beispiel. Und da gibt es mehrere BSD-Kernel. FreeBSD, OpenBSD, PC, BSD. Boah, die kenne ich als auch alle nicht auswendig. Ich kann mal kurz, gibt es hier irgendwo eine Liste? Da gibt es auch zigtausend. Guck mal, da hast du fast so auch nochmal so eine Liste. Was haben wir noch?
Geht ja genau so
FreeBSD,
weiter.
NetBSD, OpenBSD. Selbst Solaris von Sun ist ein BSD. Hier ist auch die Abspaltung auf NextStep auf macOS.
Ja, da hat ja der Steve Jobs noch mitgemischt gehabt.
Du kannst auch selbst GNU hat noch mal einen eigenen Kernel und zwar den GNU Herd. Das ist ein Microkernel im Gegensatz zu Linux, was ja ein monolithischer Kernel ist. Also ist einfach eine andere Art, Kernel zu bauen. Das eine sagt man baut sehr, sehr wenig in den Kernel selbst rein. Also die ganzen Treiber sind nicht in dem Kernel selber, sondern eine Ebene höher. Das ist dann der Ansatz von Mikrokernel. Oder man geht halt wie Linux den Weg, wir packen fast alles, was geht, in den Kernel rein. Da gibt's schon seit Jahrzehnten Streit, was jetzt die bessere Technik ist. Und Apple, obwohl das ist
so. Auf was setzen denn Microsoft und Apple jetzt?
Microsoft ist ein monolithischer Kernel. Die packen ja alles in ihren Kernel rein, deswegen stürzt das Ding ja auch so oft ab und reißt dann alles im Hintergrund. Das ist so ein bisschen das
Problem. Also hat sich aber dann schon der ein bisschen durchgesetzt, ja? Dann hat sich schon der monolithische ein bisschen durchgesetzt.
Ja, die meisten sind auf jeden Fall monolithisch.
Mac OS X auch.
Mac OS ist so ein bisschen kind of weird. Also theoretisch ist es ein Mikrokernel, aber noch auch nur wieder nicht ganz. Also das ist, da bin ich leider nicht so der Experte. Mhm. Ich weiß, die benutzen irgendwo Mach und normalerweise ist das ein Mikrokernel, aber die machen auch Sachen. Also ich weiß es auch nicht so genau. Das ist,
packen die dann in irgendwie ein separates Ding?
Ah, Aqua heißt die Oberfläche, genau.
Ach ja, stimmt.
Darwin ist der Unterbau und Aqua ist ihre Oberfläche.
Ich habe Aqua immer mit dem Design verbunden, dass die das so benennen als offizielle. Offizielles System quasi, sondern irgendwie nur das als Design, weil das war ja Aqua, sah ja am Anfang aus wie so ein bisschen wie Wasser, kann man ja sagen.
Müsst ihr mal gucken, wie hier der
Kernel. Flüssig.
Mac OS X, Namensschema. Nee. Bin mir halt auch nicht sicher, wie Mac
das ja, macht. Es ist ja. Also auf jeden Fall mal ganz interessant. Also ein bisschen,
doch, also hier steht, genau, die machen das irgendwie komisch. Darwins Kernel XNU ist ein Hybrid-Kernel, das heißt, er versucht die Vorteile eines monolithischen Kernels mit den Vorteilen eines Mikrokernels zu verbinden.
Das klingt doch ziemlich zukunftsweisend, wenn wir jetzt auch bei den Autos gucken, ja, die ja auch nicht mehr mit einer Technik richtig fahren, obwohl man muss sagen, die Zukunft anscheinend jetzt die Elektroautos sind und nur bis die gut sind, so lange wird der Hybrid noch.
Also ich finde diese Mikrokernel-Sache klingt jetzt mir irgendwie ein bisschen sympathischer.
Naja, du hast halt den Nachteil, du musst ziemlich viel pagen. Also du musst, wenn du zigtausend Programme oder auch Treiber einfach nicht direkt im Kernel hast, sondern drüber, damit ein Signal von einem Programm zum anderen kommt, muss es einmal über den Kernel. Mhm, das heißt also, da muss, ja, du schickst eigentlich eine Nachricht zum Kernel, der Kernel guckt, oh, was muss ich jetzt mit der Nachricht machen, schickt die dahin. Dann kommt eine Antwort und schick. Der ist halt die ganze Zeit nur damit beschäftigt, irgendwelche Messages hin und her zu schicken. Mhm. Und ja, und da sagen halt die Leute vom monolithischen Kernel, ja, bei uns läuft das da alles direkt, das geht viel schneller alles.
Mhm. Ja, und also dann monolithisch, aber gescheit programmieren
können. Wie Mac OS X, ja, die einfach da
Ich weiß jetzt auch nicht, ob das das Beste ist.
Aus beiden Welten. Die haben sich noch nicht
entschieden. Wie gesagt, ich hab das bei Mac auch noch nicht ganz verstanden. Ich habe auch erst, früher habe ich gedacht, die machen tatsächlich nur einen Mikrokernel, aber ich hatte irgendwo schon mal gehört, dass das irgendwie so ganz komisch ist. Mhm. Aber ich bin so tief stecke ich da auch nicht drin. Also.
Ja, ich muss das auch mal ein bisschen lesen.
Aber Jens, vielleicht wird das ja dieses Thema mit diesem Kernel gelöst dieses Jahr. Vielleicht bei der Macworld.
Ah.
Was für ein Übergang.
Also, oder? Der war ziemlich tricky, aber war schön. Viele Menschen haben ja gehofft auf Snow Leopard, die nächste Generation, an der auch viel im Unterbau quasi verbessert werden soll, vorgestellt werden sollte, aber wurde noch nicht gemacht. Ich denke mal, das wird irgendwann im März wahrscheinlich dann passieren, dass da im Snow Leopard dem Nachfolger dann ein bisschen ein paar Details bekannt werden, die noch nicht bekannt sind. Die Macworld 2009 oder beziehungsweise die Macworld an sich ist ja immer ein großes Event der Fangemeinde von Apple, muss man eigentlich sagen.
Wegen Steve Jobs, oder?
Ja, auf der einen Seite wegen Steve Jobs, weil er die Präsentation da immer gehalten hat und da natürlich auch bekannt für ist als Präsentator. Also
irgendwo, wo man es gar nicht mehr vermutet, irgendwo sein iPod raus. So ist es doch immer, oder?
So ist es ab und zu. Man muss sagen, es gab immer mal wieder welche, die Erwartungen jetzt nicht getroffen haben, die so durch die Gerüchte geschürt wurden. Man muss sagen, die letzten zwei Male war letztes Mal das MacBook Air wurde ja da vorgestellt und the thinnest notebook ever oder was weiß ich. Ja. Und ein Jahr davor das iPhone, das waren also wirklich zwei Highlights, muss man sagen. Das waren das wurde zwar immer schon gemunkelt und die Gerüchte sind dafür stark geworden, der Herz dann auch präsentiert und alle sind ausgeflippt. Und man hat natürlich jetzt im Vorhinein auch schon wild spekuliert gehabt auf einen kleinen, auf eine Nachfolge von dem Mac Mini, vielleicht in Kombination mit dem Apple TV als so eine Art Home-Server. In der Richtung war es.
Mac Mini ist dieser kleine Kasten da.
Genau, so
genau der einzige so Mac, den ich zu Hause habe oder den ich ab und zu mal benutze. Also es ist echt zum DVD gucken und Musik abspielen, finde ich das Betriebssystem echt toll.
Halt zum krank. DVDs erstellen und Filme erstellen, ja, das ist übrigens das auch toll.
Ja, aber schon ziemlich da so dekadent, oder?
Hallo, aber da müsste ich mir sicher teure Produkte kaufen, dass das geht. Obwohl, nee.
Du verkaufst DVD, ja deine Filme dann auch wieder teuer weiter.
Warum will ich Filme teuer verkaufen?
Wenn du sie produzierst.
Ja, aber da muss ich ja dann richtig, da muss ich ja dann Apple, wie heißt es?
Final Cut Studio. Ja. Muss aber sagen, da ist fast alles dabei und das Ding kostet 1.300 Euro, glaube ich.
Ja, super.
Schnäppchen,
würde ich sagen. Total. Aber apropos.
Wenn du da Film für 200.000 Euro oder 2, 3, 4, 5, 250 Millionen produzierst und dann mal 10 solche Lizenzen kaufst, mein Gott. Ja. Das fällt unter Catering mittlerweile.
Gut, brauchen wir hier nicht. Was gab's noch?
Genau, Neues? Also ausgeschweift. Macworld, also der.
Dieses Jahr mit Steve Jobs wieder, oder?
leider nicht, da muss man sagen.
Fiesling.
Steve Jobs ist erkrankt. Viele hatten befürchtet, dass sein Krebs wieder ausgebrochen ist, den er vor 5 Jahren besiegt hatte. Und man muss auch wirklich sagen, er hat einen ungefähr geschätzten Wert von 5 Milliarden Dollar an Apple, einfach, dass er das Unternehmen führt. Und die Aktionäre natürlich immer sehr feinfühlig auf das Thema Steve Jobs reagieren, wenn irgendwas mit ihm ist. Also wurde eine falsche Krankmeldung rausgeschickt und ist die Aktie um 5% eingebrochen. Also das ist ziemlich krasses Phänomen. Auf jeden Fall hat er sich abgemeldet, dass er diese Präsentation nicht hält. Und im Endeffekt ist er an einer Hormongeschichte, Schwankung, die ihn auch so ein bisschen dünn gemacht hat, erkrankt. Und das kriegen sie jetzt wohl irgendwie wieder hin. Und die ganzen Aktionäre waren glücklich, dass der Chief Jobs noch ein bisschen lebt.
Gesund ist es ja, also gesund scheint er ja nicht zu sein. Also
nicht, er hat Probleme mit irgendwelchen Hormonen oder was. Ist mir jetzt alles nicht so wichtig.
Am besten fand ich ja Mac Rumors, die, weiß ich nicht, ob du das mitgekriegt hast, ich habe das so nebenbei laufen lassen, während ich, was habe ich geguckt, Abenteuerforschung, eben immer wieder ZDF, also da deswegen zahle ich ja GZ, ZDF, Mediathek und so. Und da habe ich das nebenbei laufen lassen und dann war plötzlich Steve Jobs just died.
Echt?
Ja. Und dann kam kurz Zeit später, oh, wir wissen nicht, wie das in unseren Chat gekommen ist. Und dann.
Ach, das wurde gehackt.
Die wurden gehackt und es war teilweise was echt lustig. Und dann kam aber nur noch Scheiß und die mussten offline gehen. Also da habe ich auch gedacht, was ist jetzt los?
Habt ihr ja auch vielleicht mitgekriegt mit der New York Times? Die haben ja schon den ganzen Nachruf von Steve Jobs veröffentlicht, mal aus Versehen.
Echt?
Ja, ja. Also war schon das letzte Mal, als sie irgendwie wieder ganz große Leiden hatten. Okay. Da ist dann irgendwie so alles schief
gegangen. Ich glaube, dass der Microsoft dahinter steckt. die wollen das einfach. Ja, und er steht immer wieder aus, wie der Phönix aus der
Asche. Steht auf, Männchen. Ja.
Kommt dahin vor und zaubert uns ein neues, tolles Produkt.
Okay, ja, also was steht so an
die Macworld?
Was, was gibt's denn?
Phil Schiller, der Marketing-Chef, wenn ich das jetzt richtig sage.
Phil Schiller.
Yeah. Phil Schiller. Was habe ich gesagt? Jetzt habe ich schon wieder vergessen.
Phil Schiller, oder?
Nein, Phil Schiller.
Phil Schiller. Phil the Schiller Filler.
Phil the Schiller, Phil Schiller. Naja, vielleicht hat er da mitgewirkt, er weiß es nicht genau. Und er hat eigentlich ganz gut gemacht, jetzt bereit für Präsentationsstil, war aber vielleicht manchmal ein bisschen hastig, aber er hat sich gut vorbereitet und er war eigentlich eine positive Überraschung und so wurde es auch kommuniziert. Er hat es also gut gehalten, es gab aber keine großen Neuerungen, muss man auch sagen. Das Einzige, was vorgestellt wurde, beziehungsweise das Einzige kann man auch wieder in Anführungsstrichen, es ist also doch nicht so schlecht, finde ich, zum Beispiel, was vorgestellt wurde, aber es ist keine besondere Überraschung gewesen. iLife 09, das sind quasi die Home-Medienprogramme für Normalbenutzer und iWork, die Office Suite von Apple, wurde eine Generation weitergebracht und da die Feature vorgestellt. Zum Beispiel iPhoto hat Gesichtserkennung und Geotagging jetzt integriert.
Gesichtserkennung, ja?
Man würde jetzt sagen, ist ja gar nicht so toll, hat der Picasa auch, ja? Aber wer will von Google Gesichtserkennung haben? Ja? Von daher freut man sich, dass es da auch noch andere Firmen gibt, die sowas anbieten.
Bei Picasa geht es nun so, wenn man es als Webalbum hochlädt. Also das ist, dann wird dann, also quasi sagt man, okay, Gesichtserkennung, aber wirklich nur, wenn dann die Daten auch wirklich da, also dieser Krake ins Maul gestopft
werden. Dieses Programm gibt es ja jetzt auch für den Mac.
Ja.
Das gab es ja vorher nur für...
Wer benutzt es, frage ich mich. Ja, also ich frage mich wirklich, weil also iPhoto wirklich Linux, Linux gut funktioniert.
Für Windows gibt es auch.
Ja, ja, aber die haben es jetzt auch für Mac vorgestellt.
Ja, ja. Picasa oder
jetzt Picasa. Ja, ja, Picasa. Auf dem Schlauch, ja. Deswegen, das war der Witz halt, es gibt es jetzt auch endlich für Mac.
Ah, okay.
So als letztes Betriebssystem. Das ist genauso wie bei IBM, die haben jetzt auch angekündigt, sie machen ihr Lotus Notes auch endlich für den Mac. Die entdecken plötzlich alle den Mac, ich weiß auch nicht. Es scheint irgendwie gerade eine interessante Plattform zu sein oder so.
Mal gucken, was die Hacker, so irgendwie die Hacker ganz meinen. Ob sie es auch interessant finden oder ob sie es noch nicht interessant finden.
Momentan also kann man drüber streiten. Ich finde halt...
Das iPhone finden jedenfalls alle interessant.
Ich finde es einfach teuer. Ich finde es einfach teuer. Die Apple-Sachen, da haben wir uns auch schon mal drüber
unterhalten. Das ist halt immer nur eine Frage von, wie viel man hat, ja.
Ja.
Und sie hat immer noch kein MacBook oder so Zeug mit eingebauten UMTS. Ja. Und solange das nicht gibt, wird es nichts. Leute, ich sag euch das. Baut endlich da UMTS ein und ich kaufe selbst einen Mac. Ich meine, ich würde trotzdem Linux drauf spielen, aber hey, dann würde ich auch einen Mac kaufen und würde auch ein bisschen mehr Geld bezahlen, weil es einfach schick aussieht. Also ach, ich meine, im Gegensatz zu meinem Dell, mein Dell hat wenigstens alles, ja.
Aber der hat doch Charme.
Aber der hupt, weil die Batterie leer ist.
Ja,
will man das, ist die Frage. Nee,
aber guck, ich kann
und die Batterie schaut aus so scheiße vorne raus.
Naja, gut, ich hab's schon geschafft, ihn hier zu zerbrechen.
Was?
Okay. Ah, okay. Ui. Da fällt schon raus, ich glaube.
Sein Bildschirm fällt was zur Verankerung.
Ja, ja.
Also muss sagen, der Dell ist super Produkt, ja. Naja.
Also ich habe ja auch einen Dell, also ich finde das... Also da habe ich, ehrlich gesagt, für einen...
Dell heißt ja schon irgendwie so, Dell.
Für einen guten Preis habe ich was richtig Gutes gekriegt, muss ich sagen. Also
genau. Und die verkaufen die Dinger ohne Windows. Muss man ganz klar sagen. Man muss
das habe ich nicht hingekriegt.
Ja, du bist falsch beraten worden. Ja. Du hättest erst mich fragen sollen.
Mir hat man gesagt, es wäre teurer, würde ich es ohne das Vista nehmen. Ja. Dann habe ich gesagt, okay.
Ja, du bist beim Arsch gelandet. Du hättest nochmal anrufen müssen. Weil ich habe ja auch... Das ist echt ätzend. Ich meine, die verkaufen ja auch Notebooks mit Ubuntu. Und ich habe damals, gab es diese Ubuntu-Aktion zum Beispiel noch nicht. Und ich habe ja damals auch ewig lange rumgesucht und probiert, bis ich mir endlich ein Notebook ausgesucht habe. Und ich bin dann halt bei dem Dell Latitude D630 hängen geblieben mit eingebauten UMTS und allem. Schnickschnack.
Schnuck.
Hat halt auch 1500 noch was Euro gekostet. War nicht gerade billig, aber hey, hat halt alles, was ich so will. Und und da war mir halt wichtig, ohne Windows. Und das haben zu der damaligen Zeit nur Dell angeboten, wenn man halt in der Business-Serie sich was ausgesucht hat. Und dort halt angerufen und gesagt, ich hätte gern Fridos. Fridos kostet nix. Und wenn es
HP oder so,
dann war es auch billiger.
War billiger. War 150 Euro billiger, als wenn ich mir das auf der Webseite zusammengeklickt hätte.
Okay.
Also von daher. Dann bin ich halt bei Dell hängen geblieben, weil die hatten das bessere Angebot gegenüber HP. HP hätte das auch mit Fridos geliefert. Aber die waren halt nochmal 200, 300 Euro teurer. Und ja, als wenn ich schon 1500 zahle, habe ich mir gedacht, 1800 ist ein bisschen viel. Und bin ich halt bei Dell hängen geblieben und bin bis jetzt recht zufrieden. Also noch ein Vorteil gegenüber, was Apple auch noch unbedingt machen muss, was ich furchtbar finde. Ich will mein Ding eigentlich nicht irgendwo wegschicken oder so, wenn es kaputt ist und 5 Tage warten. Dell kommt zu mir nach Hause, wenn mein Ding kaputt ist.
Ja. Also ich denke mal.
Da lief der Lüfter heiß und hat die ganze Zeit durchgerührt. Ich habe angerufen, nächsten Tag stand einer auf der Matte, hat das Ding vor meinen Augen ausgetauscht, gut ist wieder abgezischt, gut war, ja. Und hey, also wenn ihr Businesskunden erreichen wollt, das ist absolutes Killer-Feature, wenn ihr sowas nicht anbieten könnt. Okay, mittlerweile gibt's ja ein paar Stores oder so, wo man dann auch hingehen kann, ja, die es vielleicht Kenntram, gleich machen.
Gravis, die
aber das ist auch so ein was Angebot ich, haben. Aber dann muss auch ich irgendwo hingehen. Das ist auch noch sowas.
Ja, wo ich zum Beispiel jetzt bei Kentencon als Systemhaus, ich glaube, die sogar auch in die Firma kommen. direkt.
Aber das, also ja,
bieten machen, sie halt. Okay,
dann muss ich finde es ein super Service, muss ich ganz klar sagen. Würde ich mir auch wünschen, ja, weil mir ist auch schon mal öfter was gewesen. Einschicken, das nervt tierisch, weil du hast kein Ersatzgerät und nichts irgendwie. Also da können sie auf jeden Fall was machen.
Müssen sie. Sich also sein. Zumindest, wenn sie in den...
Durch die Apple Stores haben sie jetzt zumindest mal Personenkontakt in ganz vielen Orten. Ja. Und das wird sich auch in Deutschland noch verbreiten. Mhm. Ich wollte noch eins sagen zum Andi. Wenn man sich die Apple anschaut, es gibt die immer die Pro-Variante, die wirklich die im Preis, wo man sich fragt oder wo man sagt, die sind vielleicht wirklich ein bisschen teurer. Vor allem gerade zum Dollar-Preisunterschied sind die europäischen fast immer gleich, wo man sich fragt, warum eigentlich genau. Aber die Consumer-Dinger, da kriegst du eigentlich einfach ziemlich viel für dein Geld. Also du darfst auch nicht unterschätzen, die Software zum Beispiel, die da noch dabei ist, die einfach auch schon Wert hat. Ja, bei dem Linux zum Beispiel ist jetzt auch alles dabei. Du kannst auch damit arbeiten und beim Apple ist es ähnlich. Also da ist, wenn du es kaufst, auch schon einiges dabei, mit dem du als normaler Nutzer, sage ich jetzt mal, auch schon arbeiten kannst.
Gut, ja. Ja, ist da dieses
aber mehr wollte ich da gar nicht.
Dabei. Ja.
Also, mittlerweile ist es, glaube ich, dabei, obwohl das iWork sogar noch bezahlbar ist. iLife
ist dabei.
Ja, das iWork ist, ich glaube, das wollen sie, ja, man kann es günstiger noch bekommen, wenn man es jetzt mittlerweile
braucht.
50 Euro, glaube ich. Also kauf dir Microsoft Office für 300, 400, 500 Euro.
Nee, OpenOffice.
Was sag ich? Microsoft Office. In der Standardversion oder so.
Ja, Leute, verschickt nur noch mit dem Open Document Standard, das ist jetzt ja der erklärte weltweite Standard für die Dokumente und ich sehe es gar nicht mehr ein, da irgendwas noch im Doc-Format oder sowas abzuspeichern, sondern dann erwarte ich da wirklich von den Leuten, die Microsoft Office oder so benutzen, dass die sich was einfallen lassen, um da meine Dokumente zu lesen.
Die sollen es umprogrammieren schnell. Also,
genau. Ja, oder sie kriegen dann halt nur eine Textdatei so. Ja. Aber RTF. Bitte. Ja, ja. Nee, Textdatei und zwar UTF-8 kodiert und mit Carriage Return und Line Feed im Stil wie es Unix macht. Und dann sehen halt Leute, die es unter Windows öffnen, eine lange Zeile.
Yeah.
Und nur wenn du es unter Mac oder unter Linux öffnest, siehst du es halt wenigstens einigermaßen richtig.
Okay.
Das wäre noch so die Alternative. Wie, du kannst es nicht lesen? Na gut, dann schicke ich dir halt das Textfile.
Sehr gut.
Ja. Die müssen dann ziemlich viel nach rechts und links scrollen, wahrscheinlich, wenn man so einen Roman schickt. Wir waren ursprünglich bei der Macworld. Was hardware-technisch noch vorgestellt wurde von Apple, ist ein 17-Zoll Notebook, der noch nicht in dem neuen Design quasi vorhanden war und den haben die neu rausgebracht und leider keine 4 Kerne, wie viele gehofft hätten. Das wäre eine richtige Brutzelmaschine gewesen, dann wahrscheinlich.
Du brauchst sowas. Also das ist. Dafür hast du doch einen Mac Pro dann noch.
Ja, aber.
Wenn du 4, 8, 16
Kerne. Denk mal, ich arbeite zum Beispiel mit meinem 17 Zoll MacBook Pro, mit dem älteren, doch sehr viel und es wird einfach ein bisschen zäh mittlerweile. ja, also ich habe da auch einiges mal offen und so, aber. Das ist echt, da frage ich, ich lächze schon wieder nach dem Update. Mhm. Aber ich hätte gern 4 Kerne gehabt, Vollgas, ja, irgendwie keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es jetzt 8 Stunden Akkulaufzeit, was
obwohl
Apple immer noch relativ gut minus eine Stunde, wenn du nur mal arbeitest, ja, aber ist besser als minus 2 Stunden bei anderen Herstellern.
Sagen wir 6 hält's vielleicht. Also
das wird, also 7 würde ich auf jeden Fall mitrechnen.
Komm, die sagen, das hält auch keine 8 Stunden, wenn dann hält 6, vielleicht 6,5.
Die messen es mittlerweile sogar mit WLAN an und solchen Geschichten und Bluetooth.
Mhm. Und Video rausrechnen dabei.
Nee, dann erstmal dunkler Bildschirm und nichts machen.
Ja, genau. Ja.
Hey,
genau, kein
Tastaturanschlag. Bei mir war, glaube ich, angegeben bei meinem 4 Stunden oder 5 Stunden, und weiß ich nicht. Und ich kam in Vorlesung, wenn ich das auf ein bisschen dunkler gemacht habe und einfach mitgetippt habe, kam ich auf 3,5 Stunden. Also von daher war das eine halbe Stunde oder sowas weniger.
Naja, ohne WLAN.
Mittlerweile jetzt
oder mit WLAN.
Dann WLAN an.
WLAN an,
ja. Also es war echt nah dran, sage ich. Also da ist immer ein bisschen Spielraum. Wenn du nichts machst, dann läuft er auch länger, klar. Aber man konnte schon relativ lange auszögern, sage ich mal. Also der Akku ist, sagen wir mal so, besser geworden, länger geworden. Man darf ihn aber nicht mehr selber austauschen. Dafür soll er 1000 Zyklen lang halten. Und das entspricht wohl ungefähr 5 Jahren normaler Benutzung.
Dann schmeißt
also streiten sich viele drüber, ob das jetzt toll ist oder nicht. Ich finde es jetzt auch eher überdenkenswert, wenn dadurch die Akkuleistung wirklich sehr viel mehr steigt. Ich habe meinen zum Beispiel jetzt noch nie rausgenommen, meinen Akku in diesen 2,5 Jahren, den ich habe. Also warum? Ja? Wenn, manche, die jetzt irgendwie auf Reisen gehen, die wollen vielleicht 2-3 mitnehmen, aber ich jetzt im Normalfall, wenn er lange hält und es hebt, dann freut man sich dran, muss ihn auch nicht unbedingt rausmachen. Mhm. Wenn es da Probleme gibt, muss ihn austauschen, das ist natürlich scheiße. Aber ja, warum nicht selber aufschrauben nach 3 Jahren und den Akku austauschen? Also das dürfte auch nicht mehr sein, als 2-3 Steckerles irgendwie zu ziehen.
Das glaube ich nicht, wenn der fest eingebaut ist. Dann.
Also solange er nicht reingegossen ist, das würde ich mir ja noch wünschen, dass die den quasi in diese ganzen Zwischenräume
so
reingießen. Dass dann kriegt man noch viel mehr rein irgendwie. Naja.
Und dann tausche ihn mal aus.
Das hätte ich jetzt nicht übers Radio sagen müssen. Sonst ist es gleich wie patentiert.
Ja, genau.
Liquid Battery.
Ein EU-Patent drauf.
Macworld war leider nicht so spannend. Man kann aber vielleicht von Apple noch dieses Jahr an anderen Veranstaltungen das eine oder andere erwarten, was interessant wird. Zum Beispiel Snow Leopard. Die haben ja quasi jetzt auch damit sind ein bisschen Microsoft gefolgt. Man weiß ja also nicht, ob die jetzt folgen. Auf jeden Fall hat Microsoft ja als erster gesagt, wir wollen Vista überarbeiten und nichts groß Neues machen. Und Apple hat eigentlich daraufhin dann, ob die es geplant hatten oder nicht, auch gesagt, wir wollen auch Vista überarbeiten und es als Mac rausbringen. Mac Vista heißt es dann. Sondern die wollen jetzt auch irgendwie die Altlasten mal beseitigen und irgendwie das Ding auf Cocoa komplett irgendwie programmieren und ist alles irgendwie sicherer und flüssiger und bestimmt auch in diesen Kernel-Dingern ein bisschen rumbasteln, dass es alles ein bisschen neuer wird und nicht groß in der Oberfläche was machen. Aber so wie ich Apple kenne, die wollen das ja auch verkaufen, von daher machen die auch noch ein paar Sachen rein, die irgendwie cool sind. Vielleicht. Man darf gespannt sein.
Cool.
Vielleicht auch diese 10 ominösen 10 Super Features, die mal vorgestellt wurden und einfach nie aufgetaucht sind. Wo sie sagt, ja, die kommen nächstes Jahr. Ja, genau. Bei Leopard schon. Mhm. Und
deswegen verspätet sich's, ne? Wegen den 10 Super Features.
Ja, wer weiß.
ZFS, ich will ZFS.
ZFS wird, glaube ich, nur so ein bisschen supported. Also man kann es machen, wenn man Ahnung hat, so ähnlich. Irgendwie.
Was ist denn ZFS? Weil was Booten davon noch nicht geht. Ein Dateisystem von Sun, was sehr viel kann und was gerade richtig toll ist. Obwohl auf der Linux-Schiene gibt's da auch richtig Neuigkeiten von ButterFS oder BTRFS oder wie das auch immer heißt. Da müssten wir uns mal auch irgendjemanden besorgen und mal ein richtig schickes Interview machen. Ich weiß nicht, ob kennt sich vielleicht da draußen jemand aus mit dem? Also ZFS hat man jetzt mittlerweile schon so viel, so oft gehört. Da gibt's zigtausend Podcasts, wo man sich das anhören kann. Ich weiß nicht, da müssen wir jetzt nicht so drüber reden. Auch sehr interessant und will ich mir auch unbedingt mal angucken und gerade wenn das bei Mac dann irgendwann mal Standard sein wird, keine Frage, aber bei Linux tut sich ja auch bei den Dateisystemen einiges, also X4 ist jetzt als stabil gekennzeichnet und wird ja im neuen Kernel unterstützt, auch wenn ich es jetzt auch noch nicht direkt einsetzen würde, aber richtig neu cool soll ja dieses ButterFS werden. Da müsste man sich auch mal irgendjemand ranholen, der da Ahnung von hat und der da mehr zu erzählen kann, weil die sollen auch richtig geile Features haben und ja, die Zukunft des Dateisystems so einläuten in die Richtung.
Okay, wo führt denn das hin? Wo geht denn der Weg hin bei den neuen Dateisystemen?
Ja, die können halt immer mehr, also bei ZFS.
Was heißt, die können mehr, also was konkret?
Naja, bei ZFS ist es ja auch der Fall, dass der zum Beispiel RAID-Funktionalitäten mittlerweile hat. Du brauchst also nicht mehr ein Software-RAID oder ein Hardware-RAID drunter, sondern kannst solche, naja, so ein bisschen auch was man mit LVM machen kann, so Pools definieren und dann halt sagen, ja, pass auf, das ist RAID 1 oder 50 oder sowas. Und der verteilt es dann über die Festplatten und da kümmert sich gleich das Dateisystem drum, weil das Dateisystem weiß dann halt auch einfach mehr davon, wo eine Datei jetzt wie liegt oder wie er sie abspeichern kann, dass die Datei nicht über 5 Festplatten verteilt ist, sondern halt nur auf einer liegt. Wenn, oder halt je nachdem, was es für eine ist, oder dann halt doch auf mehreren, damit es halt schneller zugegriffen werden kann und sowas. Das ist halt der Vorteil, wenn das Dateisystem halt gleich auch das RAID verwalten kann. Ansonsten bin ich jetzt nicht so der Dateisystem-Crack. Ich weiß nicht, wo es da hingeht. Aber da werden halt neue Algorithmen, dass die besser sind, dass die schneller sind, dass sie größere Dateien verwalten. Daran geht es natürlich auch. ZFS ist ja 64-Bit und kann was weiß ich, wie viel Exabyte an Dateien mittlerweile verwalten. Irgendwo ist ja bis jetzt bei den anderen Dateisystemen schon noch die Grenze. Ja, das ist alles sowas.
Mhm. Okay. Wir haben jetzt den Punkt iPhone Unlock noch ganz kurz hier drin stehen. Du hast es, hast du da schon was gemacht?
Ja, oder? Ich wollte es ausprobieren. Hab's noch nicht geschafft. War vielleicht auch ganz gut, so wie ich sehe. Haben die Jungs vom iPhone Dev Team, die ja auch beim 25C3 waren und dort einen nun ja Vortrag gehalten haben, der jetzt nicht so spannend war. Also schon interessant, aber die Vortragsweise war nicht so spannend. Die haben endlich geschafft, dass man halt auch jetzt bei iPhones, die einen SIM-Lock haben, halt diese Sperre überwinden kann. Also vorher hatten sie ja schon geschafft, dass es den Jailbreak gibt, also dass man mehr Software drauf installieren kann, aber wer auch jede SIM reintun kann und das Ding nicht gerade in Italien, Belgien oder Tschechien oder so hier gekauft hat und jede SIM reintun kann, will, der braucht halt diesen Unlock und der ist jetzt wohl draußen, da gibt's dieses Yellow Snow.
Irgendein Problem habe ich aber gelesen, das dann auftaucht.
Ja, da gab es mehrere Probleme. Also wenn die SIM irgendwie einen PIN hat oder so. Ich weiß nicht, wo sie gerade, ob sie jetzt mittlerweile das alles geschafft haben. Die sind da ja noch ständig dabei. Ja,
okay,
da kommt immer noch mehr.
Wen es interessiert, der kann sich's anlocken. Ja. Und dann, wie heißt es? Das andere? Auch anlocken.
Jailbreaken,
genau. Und dann sein Linux drauf installieren.
Ja, stimmt.
Da können wir eine Sondersendung machen. Distributionen für das iPhone. Das ist Spaß. Dann darfst du noch ein paar.
Ja, dann würde ich noch ganz kurz was sagen, was ich halt blöd fand. Die hatten ja, ich habe vorher immer aufgepasst, dass ich halt die Firmware nicht geupdatet habe. Also das iPhone Dev Team hat ja gesagt, ja, wenn wir mal so hinkriegen, dass wir es unlocken können. Dann nur mit der Firmware, die ganz am Anfang drauf war und bla. Und deswegen habe ich immer noch die ganz alte Firmware. Was habe ich drauf? Ein 01.45.00, weil ich echt gedacht habe, ja, wenn es mal tatsächlich rauskommt, dann kann ich es halt benutzen. Und was haben sie jetzt gemacht? Ja, sie haben es doch für die allerneueste rausgebracht. Na super.
Und jetzt hast du dich ewig gequält mit irgendwelchen alten Scheiß.
Naja, wer weiß, ob das überhaupt den Unterschied macht. Aber das fand ich jetzt trotzdem blöd, weil ich bin doch jetzt nicht, ich update doch jetzt deswegen nicht nur die Firmware. Also es geht ja nicht. Du müsstest halt das ganze iPhone OS neu draufspielen. Dann müsste ich wieder alle meine Jailbreak-Applikationen neu einspielen und boah, nee, den Stress mache ich nicht. Also das mache ich erst wieder, wenn jetzt
vielleicht hört ja einer zu.
2.2.3 kommt oder sowas.
Ja.
Keine Ahnung, dann mache ich das vielleicht. Aber das fand ich echt blöd, weißt du, das hätten sie auch vorher sagen können, dann hätte ich da, wäre ich jetzt schon auf der neuesten Firmware immer.
Gut.
Naja, also da, naja.
Wo wird man dich 2009 finden? Auf welchen Veranstaltungen?
Achso, da bin ich noch gar nicht ganz fertig gewesen.
Ja, macht ja nichts, kann man on the fly ein paar Sachen sagen, die da kommen.
On the fly, ich müsste erstmal kurz, rede du mal kurz. Dann
also ganz interessante Veranstaltungen. Wird's vom Mac jetzt nicht mehr geben, die war ja schon, doch vielleicht gibt's ein paar kleinere Events, aber was gibt's sonst immer so? Eine Cebit, ja, wird's wahrscheinlich wieder geben.
Steht an, ja.
Oh, Macworld war übrigens die letzte, wird's wohl 2010 nicht mehr geben.
Wird's Apple
hat
gesagt,
warum? Echt?
Ja, Apple will nicht mehr, aber das heißt doch nicht, dass es keine Macworld
gibt. Ja, die haben das irgendwie der Hauptveranstalter, glaube ich, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Das hast du falsch verstanden.
Ah, okay. Ich habe nämlich auch erst gedacht, dass eine extra Veranstalter sind und diesen Haupt.
Nee, die sind einfach nur immer da, aber die Macworld wird es auf jeden Fall auch geben.
Ich habe es nämlich erst so mal gelesen und dann irgendwie anders. Naja, was.
Nee, die gibt's auch 2010.
Aber ohne Apple dann.
Ja. Zumindest. Also was dieses Jahr auf jeden Fall jetzt im Januar noch kommt, ist das der Open Source Meets Business Kongress, den der Heise Verlag immer macht in Nürnberg. Der ist vom 27. bis 29. Januar. Dann kommt ja, wie schon gesagt, KDE 4.2 demnächst raus. Und auch wenn wir es nicht geschafft haben, diesmal wieder ein Linux Day hier zu machen, es wird wahrscheinlich eine KDE 4.2 Release Party hier irgendwo in Stuttgart geben. da machen wir die nächste Sendung oder so oder übernächste Sendung vielleicht nochmal was Genaueres. Angedacht ist zurzeit der 30.01. irgendwo hier in Stuttgart, Nähe Universität, dass wir uns mal einfach zusammensetzen, wer KDE 4, 2 mag oder KDE überhaupt mag oder sich mit uns und mehreren anderen Leuten zusammensetzen will und einfach mal ein Bier trinken will oder so. Machen wir auf jeden Fall auch noch im Januar. Dann ist die FOSDEM, das hat ja Martin auch schon kurz gesagt, am 7. 8. Februar. Die ist wie immer in Brüssel. Wir haben im März, also ich glaube den ganzen März werde ich unterwegs sein, so wie ich das schon sehe hier. Wir haben die CeBIT natürlich, CeBIT 2009 in Hannover wie immer. Vom 3. bis 8. 3. Dann in der Woche drauf gleich das GUG Frühjahrsfachgespräch. Das findet dieses Jahr in Karlsruhe statt. Das ist vom 10. bis 13. 3. Und gleich im Anschluss danach kommen die Chemnitzer Linux-Tage. Auch dort ist Radio Tux vertreten. Das ist am 14. und 15. Wir werden dort wieder einen Stand haben. Planen da gerade, machen gerade die Sendungsplanung. Und ja, da senden wir wieder 2 Tage live für euch. Also das garantiert auch noch ein Event, auf den ihr achten solltet. Ja, das war's so für den, danach kommt nicht sehr viel, also April, Mai ist ein bisschen arg langweilig.
Das werden wir dann nochmal erwähnen. Dann, das kann sich doch eh keinen so merken.
Dann ist Juni, da wollte ich irgendwo heiraten, dann ist...
ja. Das muss ja, ich das, dann aber auch nochmal wissen.
Das musst du auch nochmal wissen. Steht hier bei mir im Kalender schon drin.
Ach, du weißt es schon?
Ja, so wenn der Termin auch wirklich feststeht. Das war... Schauen wir mal. Aber kurz danach ist auf jeden Fall 24. bis 27.06.
Die Geburt des ersten Kindes?
Nee.
Hast du nicht eingeschrieben?
So, also. Nee, habe ich noch nicht. Und es ist auch noch nicht geplant. So erzählen wir nicht. Da ist der Linux-Tag 2009. Da müssen wir mal sehen, sind wir eventuell auch live vor Ort. Und ja, da hört auch mein Plan, weiter bin ich noch gar nicht gekommen. Deswegen machen wir erstmal nur erste Jahreshälfte, würde ich mal sagen. Kann sich ja sowieso sonst keiner merken.
Genau.
Im Juli ist dann auf jeden Fall noch die GUADEC und die Academy. Also die GUADEC ist die GNOME User and Developer European Conference. Und nur GUADEC, muss man glaube ich sagen, GUADEC. Und die Academy, das ist die, ja, die KDE-Konferenz und die sollen dieses Jahr gleichzeitig sein. Die sind, glaube ich, auf Gran Canaria. Termin steht noch nicht genau fest, aber irgendwo Juli 2009. Weiß nicht, ob ich da hingehe, aber das ist auch immer so ein sehr, sehr interessanter Termin, wo man viele, viele Entwickler trifft und wo viel Zeug besprochen wird und so. Also das, sagen wir mal, Ausblick erste Jahreshälfte und im Juli oder irgendwann später machen wir dann mal die zweite Jahreshälfte, da kommen dann noch ja. So IFA 26C3 und da kommen noch ein paar Linux-Tage. Aber so die wichtigsten Events.
Okay, dann sind wir heute auch durch. Wir haben es mal wieder
betrieben?
Nee. Nö. Nee. War ja gut, ja. Aber spannend, wir sind, also. Ja, wir sind fast 2 Stunden heute unterwegs gewesen. Und dann kommen wir jetzt gleich zu unserem super Abspann, der heute live gesprochen wird.
Achso, warte mal, oder? Ich würde noch gerade sagen, Distribution noch aufrufen. Oh, ja. Also wer.
Ja, genau. Der Andi muss noch ein bisschen Futter kriegen.
Andi hat noch.
Sonst muss er OpenSUSE nehmen. Das war jetzt
Nee, wir haben ja schon Arc Linux gehabt.
Ah ja, stimmt.
Arc Linux.
Ja.
Obwohl, ich glaube, das ist nichts.
Da war der Andi aber noch nicht involviert. Das muss er sich nachträglich noch anziehen.
Ja, da muss ich noch nacharbeiten. Also ich kann sagen, das OpenSUSE hat mir sehr gut gefallen. So für, glaube ich, einfacher User wie ich von der Vista-Windows-Welt rüber in die Linux-Welt ist man, glaube ich, mit OpenSUSE gar nicht mal so schlecht beraten. Also an
wer kann
alle anderen
bieten,
da draußen, die meinen, es gibt noch was Besseres für solche Windows-User wie mich, die dann auch mal eben das Ufer wechseln wollen, da müsst ihr euch ranhalten.
Ja, ja, also da reicht ja nicht, da reicht nicht eine E-Mail zu schreiben. Wir wollen hier schon telefonisch überzeugt werden, dass wir das an die, weiß ich nicht.
Genau, man kann es auch, wenn ihr an dem Tag nicht könnt, mal aufnehmen oder so.
Ja, genau, das geht also auch. Also man kann auch.
Oder ein Audiokommentar wäre immerhin auch schon mal nicht schlecht. Die Anforderungen vom Andi wisst ihr jetzt ja ungefähr. Und auch sonst die sonstigen Sachen dürft ihr natürlich gerne erwähnen. Also, aber es sollte für Radio aufgearbeitet sein, sagen wir es mal so.
Ja, und also anrufen wäre das Beste. Wir helfen da natürlich auch gerne. Kein Problem. Also man kann auch eine Audioaufzeichnung machen, wer da Hilfe braucht. Schreibt einfach mal eine E-Mail an info@radiotux.de, schreibt in die Kommentare. Meinetwegen meldet auch gleich mal so ein Audiokommentar oder ich glaube, man kann den auch auf linuxpodcast.de hochladen. Hat allerdings, doch einmal hat es jemand gemacht bisher. kann man auch machen. Und ansonsten wollte ich dir noch sagen, DistroWatch, kannst du auch mal gucken, dass die zeigen so, was immer so gerade Aktuelles ist. Und da ist auch so eine kleine Rangliste, glaube ich. Ja, aber ansonsten seid aufgerufen, stellt eure Lieblingsdistribution vor, egal, wie gesagt, Debian, Ubuntu, Fedora, FreeSpire, Linspire, keine Ahnung, wir haben auch schon eine kleine Liste vorbereitet, wo wir gerne mal was hören wollen, ihr seid aufgerufen, hier so ein bisschen mitzumachen und ja, wir hoffen auf viele Kommentare.
Genau. Und ansonsten Feedback ist auch immer gerne erwünscht.
Genau. Feedback genau. Und Musik vor allem.
Musik.
Ja. Heute sonst fand ich gut.
Ja. Und auch sonstige Audiokommentare, wenn wir jetzt gerade schon da waren. Audiokommentare sind toll oder auch so, auch wenn jemand irgendwas anderes beitragen will.
Musik.
Genau, mal wirklich den Linux-Kernel erklären will oder so.
Genau.
Ja, genau.
Wir sind, also wir
oder
zwei sind
eher doof. Wie ich gesagt habe, da würde ich zum Beispiel auch unbedingt was gerne drüber hören und hab mich da auch noch nicht so eingearbeitet.
Okay, also ihr seid gefordert mitzumachen. Und dann kommt jetzt der Abspann, so, der noch live heute von uns drei abwechselt. Ja, wir machen das on the fly abwechselnd. Ich sag die ersten zwei Worte.
Aber weißt du denn überhaupt, was du sagen sollst?
Nee, ich sag jetzt nur was mit Radio Tux und dann sagst du was mit diese ganze rechtliche Geschichte und Andi sagt das Schlusswort oder so.
Aber warte mal, dann spielen wir noch eine Sache vorher und zwar spielen wir den.
Okay.
Moment.
Viel Spaß.
Hallo, hier spricht Matthias Ettrich und ihr hört Radio Tux.
Genau. Ich wollte einfach mal sagen, auch sowas kann man uns übrigens zukommen lassen, ja? Wenn ihr XY seid und schon mal von uns interviewt.
Vor allem so eine berühmte Stimme wäre cool. So ein Robert De Niro oder sowas.
Yes, we can.
Oder auch diesen Angela Merkel-Imitator, der war auch nicht schlecht.
Ja. Achso, letztes Mal.
Ist da nicht solche Filter irgendwo bestimmt im Internet, dass man da so.
Angela Merkel muss jetzt nicht sein. Okay.
Besser als Schäuble.
Also jetzt probieren wir es mal. On the
das war eine
Das war ja schon die ganze.
Den wollte ich.
Das war eine Sendung von Radio Tux.
Herausgegeben von JIT Creatives 2009.
Unter der
Creative Commons by Non-Commercial ChareAlike.de.
Alle weiteren Infos auf radiotux.de.
Ja, und du musst noch kurz dazu sagen, dass Lieder eventuell anders lizenziert sind. Aber
genau.
Das war's soweit.